Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Ein kluger Mann hat mal gesagt, für Deutschland wäre das Beste ein glückliches Unentschieden mit einem Ausgleich in der Nachspielzeit. Für mehr Resilienz in den K.O.-Spielen.
Das muss ich gewesen sein.
Tut uns leid, aber da sind wir schon wieder. Und gleich wieder der Einstieg mit dieser Selbstgefälligkeit. Ja. Mein Freund, was ist los? Bist du im Kopf von Julski, von Julian Nagelsmann?
Nee, ich glaube, dass das wenig gebracht hätte, aber in der Tat, es ist genauso gekommen, wie ich es mir gewünscht habe. Denn der späte Equalizer von Lücke Füllkrug, den ich dann im Überschwang bei Twitter auch gleich als mein Werder-Moment des Jahres bezeichnet habe.
Ja gut, okay, da hattest du aber noch nicht Romano Schmid mit dem Flugkopfball gesehen.
Ja, der muss sich trotzdem hinten anstellen, weil, also jetzt mal ehrlich, wir haben es ja zusammen geguckt, das Spiel, nachdem wir den ersten Teil aufgenommen haben, unseres Saisonabschlusses. Schon explodiert der Laden, kann man nicht anders sagen. Ne? Und für den Kopf, so wichtig. Ich komme gerade, bin gerade im Sender angekommen, habe ja immer eine lange Anfahrt mit dem Zug und so. Habe in der Zeit auch noch einen anderen Podcast gehört, in dem unter anderem auch der liebe Herr Kramer zu Wort gekommen ist.
Gut, ich bin schon mal sehr glücklich, dass du Kramer gesagt hast und nicht der liebe Herr Krah.
Nee, Entschuldigung, kam ja. Den Flachwitz, der musste sein. Okay, jetzt hast du mich rausgebracht. Aber trotzdem, ja. Der sagte nämlich genau das, ne? Und der hat ja 2014 den WM-Titel mit Deutschland geholt. Der sagt halt auch, ey, wie wichtig ist denn dieser späte Ausgleich für den Kopf? Ja. Es passiert jetzt so, es ist quasi so das Anfangsstadium von dem, was Leverkusen passiert ist in dieser Bundesliga-Saison. Ja. Du hast einfach jetzt in deinen Kopf eingepflanzt, weitermachen bis zum Ende. Es geht was. Und das kann für eine K.O.-Runde und für K.O.-Runden so wichtig sein.
Ja. Was ich noch ergänzen wollte, herzlich willkommen zu Folge 196. Und ich mache mal ein Häkchen dran an unser Vorhaben, nicht so viel abschweifen. Mhm. So, hat ja schon mal sehr gut funktioniert.
Sollst du heute gewesen sein, dann meinst du?
Das war ein richtig schöner Sonntag, fand ich, ne, mit dir. Auch wenn wir interrupten mussten. Und lieben Gruß an Jannis. Es ist auch ein weiteres Bromance-Foto dazugekommen, diesmal mit dem Verweis auf Waldorf und Stadler, wie wir da auf dem Sofa saßen. Ja, ja. Und uns das Spiel reingezogen haben nach, ich glaube, Honey und Nanny, JD und Padon Padachon und wer wir nicht schon alles waren. Vielen Dank dafür. Nee, schön war's, muss man sagen. Und so kann es weitergehen. Jetzt müssen wir aber, bevor du jetzt nämlich in deinen Frankreich-Urlaub aufbrichst, endlich unsere Versprechen einlösen.
Ja, und das waren nicht wenige.
Ja, aber traditionell, was mir auch beim Durchhören aufgefallen ist, in fast jeder Folge, wir sind schon die Meister der leeren Versprechen, muss man sagen. Ne? Denn ich glaube, der Satz, der am häufigsten fällt, ist dazu dann später mehr. Aber es kommt nie was.
Das ist mir auch ein paar Mal aufgefallen.
Ne? Bis uns unsere Muttis dann den Kassettenrekorder ausmachen irgendwann und sagen, ja, ihr hattet eure Chance,
zu erzählen. Ich schreibe gerade mal mit, es wäre der nächste T-Shirt-Spruch. Dazu später mehr.
Es passt wirklich gut. Nein, wir wollen natürlich die Worum Podcast Awards verleihen sozusagen an die MVPs und so weiter. Wir wollen über unsere schönsten Momente reden, das wissen wir. Das wisst ihr ja auch schon. Und auch da muss ich gleich mal Klartext sprechen. Unser schönes Spiel Titel bei die Fische. Ja, auch das wollten wir ja zu Ende bringen. Da haben wir allerdings ein kleines organisatorisches Problem, denn es ist der erste Turnierbaum gewesen, ich glaube in der Geschichte, in dem es 10 in die Runde der letzten 8 geschafft haben. Also da müssen wir irgendwie, weiß ich auch nicht, da bin ich wohl irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen. Pass auf, deswegen mal ganz schnell, mal ganz spontan. Das Breslau-Projekt oder No Joke?
Das Breslau-Projekt, hatte ich aber schon gesagt, ne?
Kritzel. Ja, lass mich meinen Fehler wieder ausbügeln.
Ja, okay.
The Jinma Takes It All oder ferngesteuert?
The Jinma Takes It All.
Ja, dann hattest du doch schon ins Finale gecallt eigentlich.
Genau. Ja, genau, richtig.
So, warte mal, ich muss eben zählen. Jetzt haben wir... So.
Oh, geil, wie du das nochmal eben schnell wegarbeitest.
Ja, und jetzt haben wir ein Viertelfinale, dazu später mehr.
Ja. Ja, okay. Ich hoffe, wir denken.
Mein Freund, lass uns über Zahlen und Fakten, über Statistiken reden. Das heißt, ich gehe einen Schritt nach hinten.
Ja.
Und pack doch mal bitte die Umfrage aus zu den MVPs. Was sagt die beste Bubble der Welt aller Zeiten? Wer sind ihre Preisträger in diesem Jahr? Ich muss erstmal vorweg sagen, ich fand es schon krass, dass es nicht so einfach war. Und bei mir zumindest in allen Kategorien oder zumindest in den drei mit dem M vorne, ja, es durchaus mehrere Kandidaten gab. Und da möchte ich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher mit dir fachsimpeln drüber.
Ja, ich bin jetzt gerade etwas irritiert, weil auf meinem Ablaufplan, den ich ja eigentlich für uns beide erstellt hatte, steht noch Statistik auswerten.
Okay, dann werten wir die Statistik aus. Komm, dann machen wir das.
Weil das geht auch schnell, weil naturgemäß bin ich bei all den Dingen, in denen ich schlecht war, immer sehr schnell unterwegs.
Ja, das ist gut.
Aber ich möchte es wenigstens nicht, weil da habe ich schon ein bisschen Arbeit reingesteckt und ich möchte es wenigstens nicht versäumen, einmal mit dir auf alle Verbrechen, die wir im Zuge von Rate die Aufstellung und den Tipps aufgestellt haben, einen kurzen, aber knackigen Überblick zu geben, wie wir uns denn eigentlich geschlagen haben. Denn auf dem Papier liest es sich ehrlicherweise gar nicht schlecht, dass wir beide jeweils 11 Mal von 35 Spielen, weil auch die erste Runde DFB-Pokal dabei war. Mehr dann nicht vom DFB-Pokal.
Ja, gut, aber das ist ja Tradition, das ist ja immer nur ein Spiel.
Ja, eben deswegen. Deswegen 35 Saisonspiele und wir haben immerhin 11 Mal, haben wir beide jeweils 11 Mal, 11 richtige Spieler in Rate die Aufstellung geraten.
Okay.
Und das finde ich gar nicht schlecht. Okay, zugegebenermaßen, hinten raus in der Saison stellte sich dann, und da haben wir auch die meisten richtigen, da stellte sich das Team dann auch von selbst auf.
Naja, gut, okay, ja, okay. Mhm,
ja. Ich hatte allerdings dann noch einen bescheuerten Call drin. Da hast du dann 11 richtige und ich nur 10. Da habe ich nämlich aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht wieso, gegen RB Leipzig Hansen Aaron in die Startelf gecallt.
Ja, sowas ist mir aber auch mal mit Kater passiert und ich glaube, wir ergänzen das gerne mit dem Satz, nur um es anders zu haben.
Ja, 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 das stimmt auch. Der Satz ist auch 2-3 Mal gefallen. Das stimmt in der Tat.
Aber da dann ja auch ausgleichende Gerechtigkeit sozusagen. Ja. Ne? Auch da waren wir beide relativ seriös unterwegs. Und man muss ja auch sagen, und so lässt sich dann ja auch im Prinzip später nochmal der Saisonverlauf zusammenfassen, ne? Dass es natürlich hinten raus natürlich auch leichter wurde, weil sich das ganze Ding gefunden hat. Und wir ja auch nicht mehr so viele Verletzte, beziehungsweise nur noch die üblichen hatten, die man schon lange einpreisen konnte und sich da dann ja wieder das Konstrukt entwickelt hat. Was mich interessiert, ne? Du hast ja die Statistik vor dir, ne? Ja. Wir hatten ja so eine Phase, Pubertät, Scheuermann, du erinnerst dich,
ja.
Ne? Da waren die Titel so die mittlere Reife und das erste Mal und so,
ja.
Ne? Wo wir zum ersten Mal dachten, ich sag mal so, letztes Drittel der Hinrunde, jetzt hat sich da was gefunden und wir wurden stabiler und hatten gute Ergebnisse, mittlere Reife war dann irgendwie so, wir haben auch mal ein Ding dann nicht durch irgendeinen bescheuerten Fehler, ne? Oder durch eine Aktion verloren, sondern haben wir was mitgenommen. Ne? Ja. Irgendwie, da hieß es dann irgendwie, wir wurden dann mal den Eltern vorgestellt von einer Platz 9 Familie, sag ich mal. So, ne? Das waren unsere Bilder damals. Das erste Mal möchte ich verweise
ich auf Humor, geil.
Ja, verweise ich auf Ahlhorner Heide. Aber wie waren denn da unsere Calls, was gerade die Aufstellung und so angeht.
Hast du ein Spiel für mich an der Hand? Also, weil wir haben in der Tat, ich würde wirklich sagen, im letzten Drittel der Saison eine bemerkenswert hohe Zahl an richtigen, an 11 richtigen gehabt auch.
Und wie war das im letzten Drittel der Hinrunde?
Ja, das meine ich ja.
Ach so, ja, okay.
Im letzten Drittel der Hinrunde auch wirklich eine Phase gehabt. Da haben wir zum Beispiel von Union Berlin zu Hause bis Leverkusen zu Hause 4 Spiele hintereinander jeweils die richtige Aufstellung getippt.
So. Und das sind ja schon Parallelen praktisch zum Ende der Saison, wo sich dann auch wieder so ein Gerüst herauskristallisiert hat, das zwar anders aussah, ne?
Ja.
So. Und dazwischen war dann vermutlich das auch schwierig wegen Ausfällen und Verletzten und sag ich mal so zu unserer Entschuldigung, ne? Aber das ist ja schon irgendwie auch so, kann man das ja schon daraus lesen, ne? Dass halt auch unsere gerade die Aufstellung-Calls irgendwie ein bisschen stabiler wurden, desto stabiler oder je mehr man auch sehen konnte, weil es sind ja nicht unsere Aufstellungen, sondern Rate Oles Aufstellung, muss es ja, ja genau. heißen, ne? Nur um das ja. nochmal klarzustellen. So, dass man da schon dann, dass es da so Phasen gab, wo man in den Kopf gucken konnte und wir sehen konnten, okay, das hat er vor und das ist sein Gerüst und daher ja. unsere Startelf-Calls.
Ja, ich habe das ja auch alles wirklich nacheinander durchgehört, ne, um diese Statistik aufzustellen. Also wenigstens in immer Rate die Aufstellung, die Tipps. Und ehrlicherweise, da wo wir dann Fehler gemacht haben, und also wir haben praktisch nie weniger als 8 Richtige, keiner von uns. Und ja. da, wo dann es halt nicht 11 Richtige waren, sondern 10, da hatten wir es in der Regel damit zu tun, dass wir mit einem Ausfall umgehen mussten. Ja, also jemand aus ja, der Stammformation war verletzt oder war gelb gesperrt oder so. Ja. Und dann mussten wir irgendwie das Konstrukt oder ein bisschen umdenken. Oder ist nicht mit
in den Bus gestiegen.
Ja, genau. Ist nicht mit in ja. Wobei, da haben wir 11 Richtige.
Ja.
Aber, also das nur am Rande, ne? Und um jetzt ja. nochmal eben diesen Statistikpart noch ein bisschen weiter auszudifferenzieren, denn jeweils, also sowohl du als auch ich mit 11 richtigen Startelfs, verzerrt das Bild ein bisschen, denn die direkten Duelle, also wenn wir gar nicht auf die perfekte Rate die Aufstellung gucken, sondern nur vergleichen, wer hat denn mehr richtig getippt, da hast du mir in der Tat die Hose ausgezogen. Ja. Da hast du nämlich, muss ich mal kurz gucken, hast du 7 Duelle gewonnen und ich nur 3.
Okay.
Und bei den restlichen Spielen lagen wir halt gleich. So, ne, also da hatten wir gleich, aber da warst du in der Tat deutlich besser. Deswegen auch ja. an diesem Punkt schon mal der kleine Plastikpokal mit dem Kunstmarmorfuß an Thomas Kuhlmann.
So Plastik mit Kunstmarmor, du meinst, also dass er scheiße aussieht, aber wehtut, wenn er dir auf den Fuß fällt.
Ja, das sind die ich früher immer als bester Torwart bekommen habe in der F-Jugend bei irgendwelchen Hallenturnieren.
Immerhin.
Ja, immerhin. Genau, immerhin.
Ja. Ja. Ja, so. Okay, würde ich jetzt allerdings auch nicht von einem Erdrutsch Sieg sprechen, aber okay. Ja, aber
ja, das ist lieb, dass du das sagst. Vielen Dank. Ja, das Gesicht bleibt gewahrt, wenigstens einigermaßen. Ja,
ich muss das auch sagen, denn du wertest die Statistiken ja aus.
Ja, und jetzt, ein bisschen. Und jetzt kommen wir zur Redemption für den Herrn Siegert. Ja, jetzt gehen wir mal auf die Tipps. Ja? Leider hast du hinten raus mir dann bei den perfekten Tipps doch noch den Rang abgelaufen. Ich lag nämlich wirklich bis ins Saisonfinale lag ich vor dir mit den exakt richtigen Tipps, mit 4 und dann hast du am letzten Spieltag an den letzten beiden Spieltagen hast du beide Tipps exakt richtig gehabt. Und dadurch hast du dann das Duell noch gewonnen. Ja, ist schon klar. Das ist gut. Ich okay, kann dazu aber da nur reden sagen. Wir jetzt ja?
Nee, du?
Ich kann dazu nur sagen, dafür habe ich beim Bayern-Spiel einen Tippschein abgegeben, der sich gewaschen hat.
So. Geh aus meinem Kopf, genau das wollte ich natürlich auch sagen. Ja. Ne? War ja klar. Und ich weiß noch, dein Tipp vorher war 1-7.
Ja, genau. Ne?
Genau. Und zwar in der Folge, das gucke ich nicht.
Ja, richtig. Genau, ne? Richtig. Und du warst mit 1-4, du warst auch pessimistisch, aber nicht so fatalistisch wie ich.
Ja.
Was im Übrigen dann auch gekontert wurde, weil das Spiel danach gegen Freiburg, nachdem wir in München gewonnen hatten, haben wir dann beide in der Euphorie des Münchensieges dann komplett richtig getippt mit 3-1.
Ja, ey, und das war auch ein Highlight. Ich muss ganz kurz, hier muss jemand was einsprechen.
Ah, okay, dann starte ich die Jeopardy-Melodie.
Jeopardy, bis gleich. Nur noch eine Frage der Zeit, bis auch hier beim NDR die Kuhlmannokratie eingeführt wird.
Du hast ja neulich, schon die abwegige Handbewegung gemacht.
Ja. Ich glaube, das haben noch nicht alle gelernt. Aber das werden sie noch alle lernen. Das ist übrigens auch ein Fazit aus Europa, die Unvollendete, Teil 1. Stopp mich früher, wenn der Rainer Kallmuth in mir durchbricht.
Ja.
Du musst mich früher stoppen. Ja.
Mit der Wildschwein, mit der Soße.
So, sonst fange ich an, hier nebenbei zu bestellen. Ne? 37 Schlammkoteletts, eine Tonne Rotkohl dazu, 47 Chicken Wings.
14, cool, Mann, stopp.
14 kleine Brathähnchen. Oh, Jotto, Jott. Ja. Übrigens, was mir dabei einfällt, wir haben auch eine Reaktion bekommen auf Teil 1 und zwar von Dirk Wintermann himself, liebe Grüße, oh. Gast bei Doppelpazzo, beim großartigen genau. Doppelpazzo, auch dazu kommen wir gleich auf jeden Fall noch. es ging ja um die Frage, mit der ich ihn auch ungefähr mit diesem Tonfall gelöchert habe, weißt du, wo man, wenn man mit so einem Ellbogen schon so vom Tresen abrutscht so, ne?
Ja, mit dem Wangenknochen aufschlägt.
Ja, so ähnlich und sich das Brillenglas zersplittert dabei. Da ging es ja darum, wer ist denn jetzt die Nummer zwei? Wer ist die Nummer zwei? Also das, was du für mich bist, verstehst du? Nein, ja. Wer war hinter Clemens Fritz die Nummer? Und er hat mir eine Antwort geschickt.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Dazu später mehr.
Er hat uns ja versucht, Felix Magath anzudrehen. Das haben wir ihm aber nicht geglaubt.
Nee, da war ich, aber da haben wir messerscharf kombiniert und dachten, ja. Das glaube ich nicht.
Jahrelange journalistische Schulung hat uns in die Lage versetzt, das sofort zu erkennen.
So, da habe ich mir dann eine zweite Quelle im Forum gesucht und dann habe ich es geglaubt. Ja. Verstehst du? Nee, wir waren jetzt aber beim, ich nenne es mal liebevoll, beim Wurm-Podcast-Zensus.
Ja, ja,
genau. Also bei den Statistiken.
Statista.
Ja, und wir hatten rausgearbeitet, nur nehme ich noch kurz mit, sorry, wenn es langweilig wird für alle.
Ja, das geht schnell.
Jeder hatte 4 Volltreffer.
Nee. Nein, falsch. Wir lagen lange jeweils bei den
Ergebnissen
4.
Jetzt, ne?
Genau, bei den Ergebnissen. Und dann hast du aber hinten raus Leipzig und Bochum exakt getippt und hast mir dadurch dann halt eben bei den perfekten Tipps noch den Rang abgelaufen.
Okay, also wie viele perfekte Tipps?
6.
6-4.
Ja.
Und Tendenz?
Nee, 6-3 sehe ich gerade. Ich hab einen Tipp falsch eingefärbt.
Nee, ich sehe doch
nur,
du
weil ich
mit den
es lag an den Tränen.
Mit
an den Tränen.
Mit den alten Buntstiften deiner Töchter hast du so ein rotes Feld versucht, grün zu markieren.
Auf meinem iPad, ja.
Das jetzt so aussieht wie mein Brillenglas. Ja, nachdem genau. Ich wählte, Quintermann, okay, man stoppt mich.
Ja, aber, und das ist dann halt eben das, woran ich mich jetzt wahrscheinlich die gesamte Saison 24, 25 hochziehen werde.
Bitte?
Wenigstens habe ich die Tendenzen für mich entschieden.
Okay,
ja, also das wollte ich fragen. Bei den Siegen oder Unentschieden, da lag ich dann häufiger richtig als du.
Zahlen.
Wenigstens eine Kategorie in der Welt. Und was ich übrigens aus dem Erstellen dieser Statistik gelernt habe, ja, ich werde irgendwo eine Datei anlegen, wo ich nach jeder unserer Aufnahme in der nächsten Saison einfach direkt reinschreiben werde.
Nein.
Ich werde mich nicht nochmal wieder 5 Stunden hinsetzen und die ganzen Folgen durchhören. Das mache ich nicht.
Ja, okay, aber dann. Nee, wir können uns doch nicht jede Woche mit der Realität abgleichen, mein Freund.
Ja, nee, das machen wir. Und das mache ich dann erst Ende der Saison. Ich werde sehen, wie wir vor uns hinsiechen und dann werde ich das vernichtende Urteil am Ende der kommenden Saison dann fällen. Und dann habe ich wenigstens Vorarbeit geleistet, sodass ich es nicht am Ende der Saison einmal in einem Rutsch machen muss. So viel zu den Statistiken. Man kann resümieren. Eigentlich liegen wir ganz gut und eigentlich scheinen wir uns mit Werder einigermaßen auszukennen.
Ja, das will ich hoffen, denn das ist ja praktisch unser Geschäftsmodell, sag ich mal.
Wobei man sagen muss, bei den Tipps waren wir teilweise schon ganz, also ganz schön von der grün-weißen Brille geleitet worden.
Ja, okay.
Also wir haben beide so eine Phase in der Saison gehabt, wo wir trotz der vorausgegangenen 4 oder 5 Niederlagen im nächsten Spiel trotzdem wieder auf Sieg getippt haben gegen irgendeinen UEFA-Cup-Anwärter.
Ja, aber vielleicht war das Momentum. Ja. Und genau. Außerdem, und die grün-weiße Brille ist ja nun auch unser Geschäftsmodell. Ja. Also insofern, sag ich mal, ich will nicht zu viel erzählen, aber darauf basiert die ganze Verarsche hier.
Ja, eben. Ja,
nein, aber sag mal eben Zahlen. Wie viele waren denn wenigstens in der Tendenz richtig?
Also ich hatte 12 und du 9.
Ja, okay, aber das ist okay. 9 in der Tendenz plus dann 6 beziehungsweise 3 Volltreffer.
Nein, da sind natürlich die Volltreffer schon mit drin.
Entschuldige, du hattest eigentlich den richtigen, perfekten Zeitpunkt gefunden, das Thema zu beenden mit den Statistiken.
Ja. Stichwort wollten.
Man muss aber auch dabei sagen, um auch noch mal ein bisschen ernsthaft zurückzublicken auf die Saison, ne, dass es halt auch extrem schwer war zu tippen. Diese Aufs und Ups waren extrem schwer. Wir haben Siege getippt, von denen man eigentlich ausgehen durfte. Ja? Darmstadt, Heidenheim und sowas. Ja. Ne? Wir haben Niederlagen getippt, wo man auch eigentlich von ausgehen durfte, 1-7 hätte. Hashtag, sage ich nur, oder?
Ja, ja.
Ne? So, wo wir dann gegen Stuttgart gewonnen haben, ne? Zum Beispiel. Ja. Ne? Solche Tipps waren ja dabei.
Genau.
So, und das liegt natürlich auch daran, und deswegen war ja überhaupt auch die gesamte Saison bis zum Ende spannend für uns, dass die Liga so unberechenbar war.
Ja.
Ne? Und da wirklich jeder gegen jeden gewonnen hat. Ich weiß noch, wie wir uns nach der Winterpause, hatten wir noch Spiel 17 im Winter in Bochum.
Ne? Genau.
Und spielen da 1-1, also eigentlich 0-0. So.
Ja.
Und wir kamen aus einer völlig selbstzerstörerischen Suizidphase als Werder Bremen Bubble. Ne? Und
warum? Weil wir hatten davor ja gegen Leipzig 1-1 gespielt.
Ja, und aber davor war dann dieses komische, dann kam keine Verstärkung, dann kam dieses verlorene Testspiel gegen Braunschweig.
Ach so, das meinst du, ja, das stimmt, das recht, ja.
Leo Bittencourt, der gesagt hat, und auch das im Nachhinein eigentlich ein wichtiger Moment,
ja,
der
halt
meinte, naja, wenn wir nur mit 13 Leuten trainieren, ja,
ja,
und dann 8 Stammspieler 90 Minuten Testspiel gehen müssen, ist doch klar, dass man dann wegzieht. Und wir müssen darauf achten, dass wir für den Verein noch genügend fitte Leute sind. Nächste Woche geht die Bundes... So war der Zustand damals.
Ja. Ne?
Auch Ole Werner war ja mehrmals hart in der Kritik. Also bei uns...
Noch gemäßigt, aber auch
kritisiert. Ja, gemäßigt. So, aber halt, klar haben wir das sorgenvoll beobachtet. Ne? Ja. Dann war das ja auch noch, dann ging es noch darum, geht Boré, auch das einer meiner kältesten Takes. Ne? Dann schnacken wir auch gleich noch drüber und so weiter. So, und dann spielen wir 1-1, was eigentlich 0-0 ist, in so einem richtigen, ja, Drecksspiel. So, und können
Winterkackspiel, Regen.
Und dann... Und danach, und ich weiß noch, ich hatte 3-1 Sieg Bochum getippt. Ne? So, und hier war Weltuntergangsstimmung. Jetzt gewinnen wir nicht mal mehr in Bochum. Und so eine Woche später schlägt Bochum zu Hause Stuttgart 1-0.
Ja.
Ne? So, und das nur als Beispiel. Ne? Und wir gewinnen in München.
Ja.
So war ja die Saison und deswegen ja so ausgeglichen auch. Und insofern schwer zu tippen und trotzdem mieses Ergebnis.
Ja. Das wird nächstes Jahr bestimmt besser, weil dann werden wir verlässlicher spielen, um die Champions League mitspielen und dann sind da auch deutlich mehr Siege auf dem Zettel.
Und jetzt macht die Statistik Ampel zu hier.
Ja, bereits erledigt.
Ja.
Lass uns mal auf den Ablaufplan gucken, der sagt jetzt Viertelfinale Titel bei die Fische.
Oh ja, das Viertelfinale Titel bei die Fische, das ist ja ein Turnierbaum, also der war ja so perfekt organisiert.
Ja.
Da ist ja alles glatt gelaufen.
Ja.
Sag ich mal. Aber wir spielen das Viertelfinale und dann machen wir die letzten Entscheidungen dann Ende dieser Show, nachdem wir die dann wieder vertagt haben, auf Mitte September wahrscheinlich.
Ja.
Aber nein, wir kriegen es dann, wir geben ein bisschen Gas. Also, mein Freund, Titel bei die Fische, alle Titel aus dieser Saison und du hast schon die Hälfte, mehr als die Hälfte rausgeschmissen, weil ich auch einfach zu viel gefragt habe. Das Breslau-Projekt oder Kai Tarsis?
Das Breslau-Projekt.
Ah, das wird Aristoteles Fugger nicht gefallen.
Ja, nicht gefallen, genau.
Vögelperspektiven oder The Butterfly-Effekt?
Also... Ich glaube, da gehe ich mit dem Butterfly-Effekt, weil ich einfach die Theorie, die wir in der Folge dann auch rausgearbeitet haben, das hat mir irgendwie gefallen.
Ja.
Deswegen bleibe ich dabei. Ja.
Es könnte sein, dass das damals irgendwie das Implementieren von Leanen war. Weißt du?
Ja.
Und wir haben das ja wieder furchtbar halbrichtig erklärt, nur den Butterfly-Effekt in Teil 1. Also es ging halt darum, der kleine Flügelschlag des Schmetterlings, ne, der dann überspitzt gesagt, irgendwo in Südamerika der Schmetterling, in Asien einen Tsunami auslöst.
Ja, oder genau, ein Taifun auslöst, ja, genau.
Das war halt die Geschichte. Und es könnte gewesen sein, dass der Butterfly-Effekt, ich glaube, das Implementieren von Linien, wodurch sich... Oder das Zurückziehen von Leo als zweite Sechs oder irgendwie so. Dadurch änderte sich zumindest die komplette Statik. Also, The Butterfly Effect bleibt dabei. Bleibt dabei. Volta AD oder Burn Motherfucker Burn?
Oh, das ist schwer. Weil Burn Motherfucker Burn fand ich ganz geil. Aber Volta AD wegen Bart Fratze und Maul Taché fand ich eigentlich auch wirklich gut. Ja. Und ich glaube, da gehe ich wegen des Inhalts der Folge und bleibe bei Volta AD.
Oh, mein Favorit raus.
Ja, aber das ist bei, ich habe auch Schwabenwurzeln. Das war ein unfaires Match von Anfang an.
Okay.
Schönes Grüßle an den Jan Busche und an meine Mutter.
Das letzte von 7 Achtelfinalen. Ja. Von The Jinma Takes It All oder
ja, Jinma Takes It All. Jinma Takes It All.
Lieben und liegen lassen.
Nee, ist wirklich Jinma Takes It All.
Lieben und liegen lassen könnte aber dein Beatrice Egli Album.
Ja, das stimmt, aber ich wollte gerade ansetzen, ne? The Jinma Takes It All. Liebe Beatrice, bitte entsperr mich auf deinen Social Media Kanälen.
Ja.
Beatrice. Wir nehmen eine Platte zusammen auf.
Beatrice, nicht Beatrix.
Ja, da aber das ist mir egal. Das ist mir egal, der Nachname kommt.
Dass Luka Modric und Beatrix von Storch sich immer ähnlicher sehen.
Ja, vor allem mit seinem geilen, bedröppelten Foto nach dem Man of the Match, wo sie 1-1 gegen Italien gespielt haben.
Oh. Okay, es kommt dann zu folgenden Halbfinal-Duellen.
Ja, das liest du mir nachher vor. Ich will jetzt nicht biased werden.
Okay, ich dachte vielleicht, falls noch jemand eine Wette abschließen will.
Ja,
das ist ja bei Tipico. Kann man ja auch bei Tipico. Ja, sehr schön. Haben wir das auch erledigt?
Haben wir da den nächsten Schritt gemacht, wie man so schön sagt, ne?
Ja. So.
So, jetzt kommt ja mein Lieblingspunkt, ne?
Auf unserer Liste.
Jetzt kommen ja unsere Bubble zu Wort, ne? Aber zugegebenermaßen relativ wenig. Ja,
langweilig.
Langweilig. Ja, aber jetzt kommt ja, obwohl wir wirklich nur relativ wenig Zeit gegeben haben, nicht mal einen Tag, nicht mal 24 Stunden, haben sich echt total viele daran beteiligt, was ich mega finde.
Ja.
Und deswegen kriegt das Ganze auch eine Bühne und Spoiler. Ich bin teilweise sogar ein bisschen überrascht gewesen über die Namen, die dann letzten Endes gewonnen haben. Und ich bin mal gespannt, was du zu meinen Takes sagst. Weil wir gucken ja auf unsere Gewinner nachher auch nochmal.
Ja, wir sprechen jetzt über die MVP-Wahl. Und wie wollen wir das? Da müssen wir uns auch nochmal irgendwie so einen großkotzigen, großspurigen Titel für einfallen lassen. Die Wurm Podcast Awards oder die... Egal.
Nehmen wir uns für die Saison 28-29 vor.
Ja,
sehr gut. Mit welcher Kategorie wollen wir denn anfangen? Wollen wir gleich mit dem?
Nee, lass uns doch mal die beiden offensichtlichen abräumen.
Das sind welche für dich?
Naja, das sind die, die wir schon so benannt haben. Also der Cater der Saison.
Ja, ja, okay.
Was ja jetzt für immer der Titel für die Enttäuschung der Saison sein wird.
Sein wird, genau. Der Cater des Jahres geht, ja, also brauchen wir auch keinen Trommelwirbel.
Ehrlich gesagt, wir haben es nicht mal zur Auswahl gestellt.
Nee. In diesem Jahr braucht man das auch wirklich nicht.
Ja.
Oder? Also es ist ja echt so.
Ja. Wir müssen den deswegen, Namen nicht mehr.
Nabi, herzlichen Glückwunsch. So. Und jetzt pack deine Sachen und dreh noch eine Runde auf dem Trainingsplatz.
Ja.
Ja, gut. Und Rookie of the Year ist eigentlich, also, ich meine, wir haben es noch zur Wahl gestellt, ne?
Ja.
Wir haben ja immerhin noch gesagt, also wählt mal aus zwischen Njinma, Woltemade, Malatini oder Linen.
Ja.
Und was, ja, Erdrutschsieg.
Ja.
Ne? Justin.
Ich sehe hier 84%.
Richtig.
Für Justin Njinma.
Ja.
12% Senne Linen und 2% jeweils Woltemade und 2% und für den großen Malatini.
Ja, genau. Das war aber auch dann wirklich unfaires Match, weil, ey, erinner dich mal dran, wie wir über Justin Njinma, wie wir abgegangen sind, wie der in dieses Bundesliga-Jahr gestartet ist.
Ja.
Reingekommen, Assist und Tor gegen Mainz.
Richtig.
Und dann ja, ich glaube, direkt im nächsten Heimspiel wieder getroffen.
Ja.
Also, ja. Geiler Typ.
Ja, absolut, ne? Und dann auch noch zu erwähnen für als Highlight diese Saison, als wir dann sogar ein Spiel zusammen im Froggies geguckt haben. Naja, das klingt ein bisschen großkotzig, also in derselben Kneipe und es zumindest für ein Selfie gereicht hat. Und Auch für einen kleinen Kontaktaufbau, um vielleicht nochmal ihn an den Wurm-Podcast nochmal heranzuführen.
Ne? Ja, also sagen wir so, wehren würde ich mich nicht.
Ja, er darf das halt mit Ahlhorner Heide nicht erfahren und was wir dann nebenbei aus dem Kofferraum verkaufen.
Achso, ich dachte, ne? Er wäre unser bester Kunde, aber gut.
Nein, nein.
Ach, das war nicht er, genau. Ja, genau. Telefonstreich, Telefonstreich.
Dr. So. Giuliani, Lionel Hutz und sein Fachanwalt wieder anrufen. Ja, Justin Ginma, wirklich Bomben erstes Jahr, ne? Auch wenn man bedenkt, kommt aus der dritten Liga und Dortmund waren dann, glaube ich, vor der Saison die 2 Millionen oder so zu viel. Ja. Ne, für die sie ihn hätten haben können. Und auch da eine Story, die ja auch eng mit Ole Werner verknüpft ist. Ne? Hashtag, er gibt der Jugend keine Chance. Ne? Wie gesagt, haben wir schon ein paar Mal erzählt, Hamburg-Eimsbüttel, wo auch halt das Froggies ist, da aufgewachsen, da gekickt beim ETV, wollte schon aufhören, war Postbote. Ole dann auch schon mit beteiligt gewesen an dem Wechsel zu Holstein Kiel. Ne? Ole dann auch beteiligt gewesen daran, ihn dann wieder zu Werder zurückzuholen, der hatte an den geglaubt. Und ich glaube, wir meinten in irgendeiner Folge mal, ohne Ole gäbe es den Profi Justin Ginma vielleicht gar nicht.
Ja, und ich bin mir im Übrigen auch sicher, Justin Ginma, wenn Dortmund diese 2 Millionen zusätzlich ausgegeben hätte, hätte Justin Ginma in Dortmund exakt das gleiche erlebt wie Erin Dingschi in Bremen. Ja. Er wäre an dem etablierten Personal nicht vorbeigekommen.
Ja.
Gebe ich dir Brief und Siegel drauf und er hätte niemals diese Spielzeiten gekriegt in der Bundesliga wie in Bremen.
Das sowieso nicht, ne? Und er wäre nicht dran vorbeigekommen, gar nicht mal, weil er jetzt vielleicht schlechter ist, ja, sondern weil er halt weniger etabliert ist und kleineren Namen hatte so. Und das hat sich jetzt geändert. Und umso geiler, meintest du ja auch schon ein paar Mal, dass er jetzt auch nochmal verlängert hat. Das ist natürlich wirklich, wirklich Gold wert und wirklich ein Zeichen nach vorne. Rookie of the Year, im Gegensatz zu einem anderen Rookie, der dann auch zumindest gegen Ende der Saison dann auch gezeigt hat, warum er in Stuttgart dann bald vermutlich der einzige Spieler im Mittelfeld ist, denn alle anderen scheinen ja Stuttgart verlassen zu wollen. Genau, wenn man das, aber auch Nick Woltemade, geile Entwicklung.
Ja.
Und Sennelinen, ja, es ist halt überhaupt die Frage, ob das noch in diese Rookie-Kategorie so richtig reinpasst. Aber halt auch wirklich jemand, der in jungen Jahren da echt schon einen Stempel aufgedrückt hat, ja, und sich diesen Stempel erstmal auch erarbeitet hat in dieser Saison. Insofern auch 12% auch. Also eigentlich müsste man 250% Stimmen vergeben, weil es wirklich, ja.
Ja, bin ich komplett bei dir. Also,
eine gute Saison für unsere jungen Spieler.
Ja, das genau das, wirklich. Ja, komm, dann gucken wir auf die großen Kategorien, haha.
Ja, ja.
MVP, MIP, MUP. Ja, mit welcher wollen wir anfangen?
Most underrated.
Underrated?
Ja.
Okay. Wollen wir jeweils immer, lass uns dann aber nach der Auswertung der Worum-Podcast-Bubble auch dann direkt immer unsere sagen, okay?
Okay.
Alles klar, also der Most Underrated Player, da gab es zur Auswahl, es gab ja immer 4 Auswahlmöglichkeiten, es gab zur Auswahl Leo Bittencourt, Toni Jung, Felix Agu und ein anderer. Ja? Mhm. Und ein anderer naturgemäß hier in dieser Runde am schlechtesten abgeschnitten. Den 3. Platz beim Most Underrated Player hat Felix Agu gemacht mit 19%, ganz knapp hinter Leo. Mit 20%, was mich ehrlicherweise wundert, das hätte ich anders gedacht. Ich hätte schon gedacht, dass Leo noch deutlich weniger als underrated gewertet wird von der Worum-Podcast-Bubble. In der Werder-Bubble ist es vielleicht auch wieder ein bisschen anders, weil wir nicht müde geworden sind zu betonen, dass Leo wirklich underrated ist, gerade irgendwie in der zweiten Hälfte der Saison.
Also du hättest gedacht, dass er mehr Prozente bekommt?
Nee, weniger. Ich glaube, dass er weniger kriegt, ja. Zumindest im Werder-Bremen-Bubble-Kontext. In der Worum-Podcast-Bubble bin ich mir gar nicht sicher, ob er wirklich weniger hätte bekommen müssen. Ich meine, es sind mit 250 abgegebenen Stimmen, das ist ja schon okay. Aber Erdrutsch-Sieg für Toni Jung.
Ja, okay.
MUP. Und da haben wir auch oft drüber geredet, dass der Typ einfach diese Uhrwerk-Mentalität, dass er wirklich so zuverlässig seine Aufgabe runterspult und ehrlicherweise das ja in der Innenverteidigung sogar noch zuverlässiger macht als auf links. Schon bemerkenswerte Leistung über die gesamte Saison gesehen, ne?
Ja.
Ja, hast du okay. mal, Hast du im Kopf, der müsste doch eigentlich 34 Spiele gemacht?
Nee, der war mal gelb gesperrt und war der nicht auch einmal gelb-rot gesperrt oder so? Nee, ich glaube gelb gesperrt war der mal.
Ah, okay.
Aber ich glaube, so gut wie nie verletzt auf jeden Fall.
Ne? Ja, ne, genau.
Und man darf ja auch nicht vergessen, der hat ja die Jahre davor noch links außen gespielt, als Außenverteidiger. Und auch das war ja schon ein Call von uns vor der Saison, weil Ole das Ende letzter Saison schon meinte, dass mit Blick auf diese er sich auch vorstellen könnte, dass ein paar Spieler neue Positionen bekommen werden. Ne? Und so, und da war ja eigentlich schon klar, dass es Toni Jung, dass ihn betreffen könnte. Und das darf man ja auch nicht vergessen, dass er dann jetzt so stabil, gut, es ist seine gelernte Position, ne, dieser LIV, aber so stabil und so sofort drin. Und ja, das war wirklich...
Ja, und halt auch, wirklich ja auch Führungsspieler, ne? Also wird ja auch immer betont.
Ja.
Also ich finde, und wirklich auch zuverlässig. Das Ding ist halt auch, dass sein Tempodefizit, was er ja hat, ja, das kommt da natürlich deutlich weniger zum Tragen, als wir ihm ein ums andere Mal auf der linken Außenverteidigerposition immer schon dachten, so, oh Gott.
Richtig. Ja. Und halt ganz wichtig auch für den Spielaufbau, für das Stellungsspiel, also für die Räume. Ne? Ja. Das ist wirklich da, so wie wir jetzt versuchen, das Spiel aufzuziehen, in der Innenverteidigung dann zumindest auf einer Position genauso wichtig wie absolute Schnelligkeit, sag ich mal. Trotzdem, ich sag mal, bei mir, ja, wollen wir unsere auch schon sagen?
Ja, sehr gerne.
Jetzt, ja, okay, bei mir auch Toni Jung. Ich habe allerdings bei mir nicht der MUP, weil ich finde, dass er nicht mehr so richtig underrated ist, er für mich nicht mehr, weil gerade alles das, was du aufgezählt hast, eben ihm eigentlich auch schon zugeschrieben wird und an Respekt entgegengebracht wird und so.
Ja.
Sehe ich auf eher bei mir auf dem dritten MUP-Platz. Auf dem zweiten ist bei mir Milos Veljković, weil ich finde, auf den trifft das genauso zu wie auf Toni Jung, wenn auch nicht in dieser kompletten Stabilität. Ja. Aber auch eher sein Zurückkommen Ende der Saison und dann diesen rechten Part von den Stark vorher gespielt hatte oder Pieper vorher gespielt hatten, hat er so stabil besetzt und das ist, finde ich, ein bisschen unterm Radar durchgegangen. Deswegen, finde ich, passt es eher auf Veljković, dieses Underrated, zumal ja auch noch dazu kommt im Laufe der Saison seine Rolle in der Mannschaft, ja, die ja mehrfach betont wurde, dass er mehrere Sprachen spricht und sehr integrativ ist und auch versucht hat, Cater reinzuholen. Sich um Skelly gekümmert hat und so weiter und so weiter. Auch mit De Mann zum Beispiel, der ja, glaube ich, auch Französisch, glaube ich, dem das auch eher näher ist als Deutsch.
Ja, näher auf jeden Fall, ja, genau.
Und so weiter. So, den sehe ich bei Underrated, aber mein MUP ist Leo Bittencourt.
Ja, also kann ich nachvollziehen, wobei...
Und das auch, ich begründe das noch kurz, ne, auch an der Balance hängt zwischen Wert fürs Team und öffentliche Wahrnehmung, die du ja eben auch schon kurz angerissen hattest bei der, ne, als du das Umfrageergebnis mit den 20% analysiert hast. So. Und mir ist auch aufgefallen, wie wichtig, in welchen Phasen Saisonphasen, als es um Stabilität ging und so, eher eine entscheidende Rolle gespielt hat. Ich habe eben schon zufällig erzählt von dem Ding in der Winterpause, von der Situation. Ja, habe erzählt vom Butterfly-Effekt, dass halt auch dieses Implementieren als zweiten Sechser da große Auswirkungen gehabt hat. Ne?
Ja, Stabilität auch. Ne? Ja.
Stabilität und vor allem Räume. Dass es endlich funktioniert im Mittelfeld. Ne? Wir haben dann ja am Ende der Saison auf dieses Hashtag-Mittelfeld, wie ich es genannt habe, ne? Wo es hieß, ist doch keine Raute, keine echte Raute. Aber weißt du, mit diesem Vierer-Ding, wo er eine super wichtige Rolle gespielt hat. Und da sind wir noch gar nicht beim Trash-Talk, beim Beschweren, beim dreckige Fouls oder erinnere dich an die Situation am letzten Spieltag, haben wir abgefeiert, wie er da rumhampelt auf der Linie, um Stöger aus der Fassung zu bringen. Und diese ganzen Sachen, und wenn man das im Stadion sieht, diese kleinen Wege und so, die Wirkung nach innen, auch Anfang der Saison, wo es noch nicht lief, wo kein Ubuntu da war, wo alles sich neu finden musste, eine neue Hierarchie, war er eine Zeit lang richtig beleidigt. Ja. So, ja. Und hatte so eine Stänkerrolle. Und wir haben ihn auch da echt kritisiert deswegen und haben aber auch darauf hingewiesen, dass das deswegen dieser Rebuild auch ein bisschen länger dauert, weil halt alle, jeder Pavian seinen Hügel verloren hat erstmal. Mhm. Ja, und der größte Lücke, Babbo-Pavian, gar nicht mehr da ist. So. Und Grosso seinen Stammplatz nicht mehr haben sollte ja auch, war ja auch geplant so, dass der zurückgeht ins zweite Glied und so weiter und so weiter. Also habe ich mich doch nach längerem Überlegen most underrated doch für Leo Bittencourt entschieden. Auch ja, wenn ich, und ich habe es 100-mal gesagt, ne, Brasilianer mit der 10 stelle ich mir anders vor, aber ja. Darum geht es in dem Fall
nicht. Ja, ja, mal gucken, vielleicht behält er die 10 ja auch gar nicht. werden wir ja sehen, wen Werder jetzt vielleicht dann sogar noch holt, und Justin Ginmar auch gewechselt auf die 11. Ja, also nicht mehr 17, sondern die große 11.
Ginmar mit Nummer 11 finde ich mega. Also das, ja, ist ich wirklich, auch. Das ist sexy, die 11
mag ich. Ja, sowieso. Das ist wirklich total geil. Ja.
Wer ist dein MVP und warum?
Ja, und das ist jetzt zugegebenermaßen so ein bisschen auch als Provokation gedacht, und ich beziehe das ausdrücklich nicht auf unsere Bubble und auch nicht auf dich, sondern eher so auf die öffentliche Wahrnehmung und die Diskussion, die wir eigentlich die letzten Monate hatten. Für mich ist es Marvin Ducksch. Ja. Weil ich einfach finde, dass in diesem ganzen Abgesang und diesem Haten, was ja. ihn und seinen Wert für Werder angeht, er polarisiert ja unheimlich, ne? Und es gibt unheimlich viele Leute, die sind eher so drauf wie wir, die ja. sagen, ey, Alter, guck dir das doch mal an, ja? Allein die Zahlen sind ja schon 2 Jahre hintereinander, sind das einfach ja. total gute Bundesliga-Zahlen.
Und sogar so. Noch gesteigert diese Saison ohne Füllkrug, ne? Mit 23 ja. Scorer, 12 Tore, 11 Assists, Wahnsinn.
Ja. Und das ist für mich die Definition von underrated. Also, okay. dass der einfach in der Öffentlichkeit so sein Fett wegkriegt, ne? Und ey, du musst ja nur anhören, was Ole Werner über den sagt und ja, über seine und Rolle seine im Spiel. Ne? Ja. Ja. Und du hast das auch in so vielen Folgen in diesem Jahr betont. Guck dir doch mal an, was der weg von diesen most valuable player offense ja. Fakten, was der fürs Spiel auch noch macht. Ne? Ja. Räume aufreißen, ja, Abwehrspieler binden und dafür Raum für andere schaffen. Das sind ja alles auch Sachen, die tauchen in kaum einer Statistik auf. Ja, so. Richtig. Und deswegen ist das ja. für mich zugegebenermaßen auch, um nochmal so einen Reizpunkt zu setzen, aber für mich der underrated Player dieses Jahres.
Gehe ich komplett mit, verstehe komplett die Argumentation und trifft eigentlich noch besser bei Ducksch, wie du es eben erklärt hast, als so ein bisschen meinte ich das ja auch mit Leo Bittencourt.
Ja.
Ne? Der zu kritische Blick, das Unterschätzen des Wertes im Gesamtpaket. Gehe ich komplett mit, muss ich nicht groß drüber diskutieren. Das ist absolut. Wie gesagt, Jung, Veljkovic, Agu, kann man alles.
Ja, passt alles, kann man alles auch, nachvollziehen, ne? Genau.
Aber ja. du hast recht, in dieser krassen Diskrepanz
genau,
gehe ich komplett mit. Most Improved Player, wer ist der Spieler nach Ansicht der Bubble, der sich am meisten, der den größten Sprung nach vorne gemacht hat? Der sich
das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja. Also ein anderer hat in der Kategorie 15% bekommen, das wäre Platz 3 gewesen. Wir hatten zur Wahl gestellt auch Nick Woltemade, der hat hier allerdings wirklich nur 4% bekommen.
Ja.
Und wirklich ganz nah beieinander lagen Zetti und Lienen. Und ja. das Rennen hat hauchdünn, Zetti gemacht. 41-40. Lienen Zweiter, Zetti
ja.
Erster.
Aber genau so ist es auch in meinem Kopf.
Ja, also und das kann man, finde ich, auch total nachvollziehen. Ich hätte persönlich, um da gleich mal auch unsere abzuarbeiten, ich hätte Lienen genommen, einfach weil ich fand, dass der eben aufgrund der Tatsache, dass er aus einer schwachen Liga kommt, dieses Adaptieren des Spiels in der Bundesliga noch schneller und deutlicher hinbekommen hat und einfach auch eine genauso wichtige Rolle hat wie Zetti. Aber ich kann die Abstimmung und das Ergebnis komplett verstehen und mittragen, und für mich wäre es entweder der oder der gewesen.
Ja, exakt, bei mir auch. Auch da würde man vielleicht auch noch 2, 3 andere Kandidaten finden. Romano Schmid, auch einen großen Sprung gemacht, finde ich.
Ja,
in dieser Saison, was die Qualität ja. angeht. Ich habe mich für Zetti entschieden.
Mhm.
Auch ein bisschen mit Blick darauf, dass wir ja auch ihn sehr kritisch begleitet haben, die ersten Spiele zwar immer verstanden haben, ne, und wir immer gesagt haben, so, es ist halt auch ein bisschen Gamble. Wir haben so ein bisschen diesen Atubolu-Vergleich gezogen.
Ja.
Ne?
Ja,
du weißt, du gehst erstmal ein Risiko, wenn du diesen Torwartwechsel machst, ja, weil es passieren einfach Rookie-Fehler. Dinge, die einem Torwart an Unsicherheiten, die du einpreisen musst, aber ja. Ole und Werder haben das genommen, haben das in Kauf genommen, ja, weil er einfach einen wahnsinnigen Mehrwert für unser Spiel geboten hat und bietet, und da gab es ja auch bei uns gar keinen Zweifel dran. Trotzdem waren wir beide, und das höre ich viel von Hörern, die, wenn ich die treffe, so, sie redet immer so schlecht über Zetti und so, mal sagen, okay, die Talent zur Differenzierung ist jetzt auch nicht jedem gegeben. Ne? So sollte das ja gar nicht rüberkommen. Ne? Also wir haben ja auch immer betont, es geht um dieses einzelne Ding. Aber dann habe ich nochmal nachgehört. Und es gab wirklich mehrere Wochen, wo, und das konntest du ja auch, wie gesagt, zweites Glanzfach neben Außendarstellung, Torwartspiel als Ex-Werder-Jugendkeeper, wo du ihm auch ein paar Mal klar mit der reinen Torwartlehre ein bisschen die Hose runtergezogen hast. Oder wo du sagen musstest, ey, das passiert hier in zwei Jahren nicht mehr.
Ja, aber darüber haben, und das ist dann auch ein Punkt, ein Stichwort Differenzierung, ne? Hashtag Differenzierung. Man muss da ja auch immer sehen, dass die gesamte oder diese subjektive Wahrnehmung, dass wir ihm gegenüber möglicherweise hier und da ein bisschen zu harsch sind, ja, das sind rein situative Beurteilungen von bestimmten Spielszenen gewesen. Genau. Wir reden über einen Bundesligisten, der sich tendenziell auch was den Kaderwert angeht, eher im unteren Drittel der Liga bewegt. Und solche Teams haben einfach keine Ace-Torwerte. Ja. Das ist, die wenigsten Torhüter kommen fehlerfrei durch die Saison. Ja, und wir haben auf der anderen Seite, und das finde ich dann halt immer so schade, das wird dann halt immer schnell unter den Tisch fallen gelassen, wir haben ihn explizit gelobt für die Art und Weise, wie er fußballerisch ist, wie viel besser er auch fußballerisch ist, und wir haben ihn genauso abgefeiert für und teilweise unheimlich großartige Paraden, die er geliefert hat. Und man kann das an unseren, glaube ich, an unseren Beurteilungen auch sehen. Er hat eine Phase gehabt, gerade die ersten Spiele, als er Stammtorwart war, da war er ein bisschen wackelig, ja. Aber es gehört doch dazu, das benennen zu dürfen, und wir sind, und das haben wir immer betont, wir sind trotzdem riesen Zetti-Fans. Ja, der Mehrwert, den er auch gerade für die Stabilität im Fußballerischen für Werder hat, auch gerade was das Spiel hintenrum angeht, ja, um damit ja auch, also der Torwart spielt ja so eine wichtige Rolle im Entkräften von guten Pressingmannschaften. Ja.
Richtig.
Und da haben wir mit Pavlas ja teilweise oft, also Blut und Wasser geschwitzt. Ja, und deswegen, also ich bin, und das betone ich hier nochmal ausdrücklich, ich bin ausdrücklicher Zetterer-Fan. Und allein die Tatsache, ja, dass der ernsthaft medial mit Manchester City in Verbindung gebracht wurde, sagt alles über die Art und Weise, was für ein moderner, guter Torwart Michael Zetterer ist.
Ja, Hot-Take von dir im Winter. Zetti fährt noch als Nummer 3, als deutsche Nummer 3 mit zur EM.
Ja, war ein bisschen steil. So, ich will ihn als Cold Take bezeichnen, aber.
Ja, kann man so sagen, aber so, ich sag mal handwarm. Ne?
Handwarm. Ja, gut. Ne? Oh, der ist mein zweiter Vorname, ne?
Und wenn man dann sieht, und auch das haben wir gewürdigt, wie stabil das dann Ende der Saison geworden ist, ja, dass er da auch mehr sein Torwartspiel gefunden hat, weniger dieses Gamblen macht. Ich erinnere mich zum Beispiel, wir haben Tore gefangen von Sancho, der ihm das Ding einfach in die kurze Ecke schiebt, weil er gambelt. Ne? Ich glaube, das war das 0-1 gegen Dortmund. Oder wo Faustabwehr geht dann irgendwie senkrecht in den Fünfer und springt dem Gegner wieder vor die Füße und so. Also da waren viele Unsicherheiten zu Anfang. Und Ende dieser Saison in den letzten Spielen war davon nichts mehr zu sehen. Es gab ja auch eine kleine Verletzung wohl, ne? Wurde dann später bekannt gegeben, die ihn vielleicht so ein bisschen auch an der Sprungkraft beim Springen behindert hat. Ließe sich einiges erklären, auch diese Schüsse, die dann irgendwie in die Tormitte kommen. Union haben wir so ein Ding gekriegt und so, wo man sich fragt, So, ja. Und er war halt auch einfach in vielen unglücklichen oder komische Situationen verstrickt, die ihm dann Ende des Jahres nicht mehr passiert sind. So, und deswegen für mich Most Improved Player auch in sich und Vertrag verlängert. Und er hat Bock auf Werder Bremen und er will jetzt seine Chance und er kriegt das Vertrauen und er geht vorne weg. Und das ist für mich, in kürzester Zeit, innerhalb von einem halben Jahr, von einem von einem Wackelkandidaten, wo ich noch nicht ganz sicher war, ob der dauerhaft die Klasse halten kann oder erreicht, die wir brauchen, bis hinten raus dann zu einem stabilen Anker hinten. Für mich Most Improved Player.
Ja, und denk mal an das Bayern-Spiel. Das war für mich so die Bestätigung. Ja. Da hat er uns ja wirklich mit 5, 6 Weltklasse-Paraden den Arsch gerettet. Ich denke nur an diesen Doppelpfosten.
Ja.
Wenn du das noch erinnerst, das war einfach, da war für mich dann zweifelsfrei klar, ey, du kannst, ein Verein wie Werder Bremen muss sich auf dieser Position grundsätzlich keine Sorgen machen und hat Richtig. Da einfach auch in der Spielform einen Torwart, der wahrscheinlich oberes Drittel ist, wenn es um das Fußballerische geht in der Liga. Deswegen, ey, bin ich so happy mit und umso glücklicher, dass diese ganze Man City will den aber möglicherweise auch Diskussion relativ schnell im Keim erstickt worden ist. Der kriegt jetzt mit Mio Backhaus, kriegt der jetzt einen Konkurrenten. Das wird eine richtige Battle. Und das kann, glaube ich, für beide so geil werden.
Ja, und das ist auch schon krass, ne? Dass trotz der Rolle, die Zetti jetzt gefunden hat, ey, an diese Man City-Geschichte, das ist doch wieder so ein Bullshit. Ein deutscher Torwart geht da weg. Das ist doch wieder so eine KI-Nummer. Ja, so. Aber Mio Backhaus, was du ansprichst, ne? Der ja auch ordentlich, also giftige Interviews gibt. Rennen ist offen und so. Ja. Also, wie du meintest, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und schön auch dein MIP, Linen, meiner Zetti, damit bin ich... sind für mich alle Kinder glücklich gemacht, wenn du verstehst.
Ja, ich hätte mich, ja genau, ich, also deswegen, und die beiden tun sich da, finde ich, auch nicht. Sie haben beide ihre Gründe und ich kann beides total gut nachvollziehen.
Ja.
Das war der MVP.
Vielleicht hat er vielleicht einen kleinen Scheuermann gehabt.
Ja. Ja. Entschuldige, daran ist meine Profikarriere gescheitert, ne?
Ja. Der MVP.
Ja, MVP, erstaunlich klares Rennen.
Sag mal, wen hatten wir zur Auswahl gestellt?
Ein anderer, wie immer.
Owen Own Goal, Duxch. Der trifft ja sehr viel bei der EM.
Allerdings, so führt die Torschützenliste an. Genau. Weiser, Duxch und Friedel waren die zur Auswahl standen. Mhm. Und das war nicht mal im Ansatz ein spannendes Rennen. Und ich erinnere nur mal an die Experten vom Worum-Podcast Anfang der Saison, teilweise vernichtend in ihrem Urteil über den Sieger dieser Kategorie, Marco Friedel.
Ja, allerdings auch zu Recht, wenn ich das mal.
Mehr Kulpa. Ja, aber genau. Also, aber es ist wirklich, also deswegen, ich sage das, um diese Entwicklung nochmal krasser herauszuheben. Ja, weil wir am Anfang der Saison ja wirklich darüber geredet haben, ist das ein guter Captain? Ist das der Richtige? Der muss mit Leistung vorangehen. Das sieht man bislang nicht. Auch in der Außenwahrnehmung eher so jemand, wo man denkt so, komisch. Tut mir leid.
Ja, immer also so Abwanderungsgerüchte, die da waberten, ne? So beim nächsten Angebot sei der
genau.
Und so, ja.
Und ich kann das nur für mich sagen, aber er hat mich komplett eines Besseren belehrt, hat mich komplett Lügen gestraft. Was für eine Saison, Hut ab.
Ja, exakt. Und dazu gehört nicht nur, finde ich, die sportliche Leistungssteigerung, die allerdings auch dazu gehört, die auch unter anderem damit zu tun hat, dass Ole ihn auf eine andere Position gestellt hat.
Ja. Ne,
diese Rolle als Libero, als zentraler Mann in der Dreierkette liegt ihm so viel besser.
Ja.
Ne, liegt ihm so viel besser, weil er sich die Zweikämpfer aussuchen kann. Er kann von hinten ein bisschen mehr gucken. Er hat Toni Jung vor sich, der ihm erstmal, sag ich mal, diese Schwerstarbeit, wenn da irgendwelche Büffelstürmer sind, ihm die erstmal, genau, die erstmal so ein bisschen wegblocken kann. Er kann sich mehr ins Spiel nach vorne einschalten und er ist nicht mehr, was ihm ja früher häufig passiert ist, als er da dann manchmal auch relativ vereinsamt auf dieser Linksaußenseite verteidigen musste. Dann geht er einmal, macht er den falschen Schritt und dann ist hinter ihm die Wiese offen. Und da sah er dann häufig schlecht aus. Und muss ich wirklich sagen, also das spielt natürlich eine Rolle, seine persönliche Leistungssteigerung auch. Ich glaube, sein Anspruch jetzt auch Kapitän, er hat die Rolle auch angenommen. Und
ja,
er hat, dazu gehört ja auch, aus diesem, sag ich mal, Ubuntu-Trümmerhaufen Anfang der Saison, da wieder eine Hierarchie mitzuentwickeln, ja, und es dann auch zu schaffen, sich da vorne, sich da oben auch zurecht auf den obersten Pavianhügel zu setzen. Wirklich gut. Und das auch, glaube ich, obwohl er gelb gesperrt war und hatte er nicht auch einmal einen Platzverweis. Wenn ich das richtig weiß.
Ich meine auch, ja.
Und eine Verletzung und so. Er war ja mehrfach, wurde er zurückgeworfen. Und
Ich habe gerade mal nachgeguckt, keine rote Karte.
Keine?
Er hat keine rote Karte, keine gelb-rote Karte.
Okay.
Hat nur einmal eine Gelbsperre abgesessen.
Ja, okay. Dann waren das Verletzungen wahrscheinlich irgendwie. Ja. Weswegen er da immer mal wieder ausfiel. Ja, also Friedel, der MVP vor?
Ja. Vor Weiser.
Okay.
Und Duxch. Also Friedel mit 47%, Weiser mit 20, Duxch mit 19.
Okay, also die gleich auf sozusagen.
Genau.
Ja, okay. Kann ich, gab es jemanden oder kommt für dich ein anderer in Frage?
Ehrlicherweise nicht. Also das war wirklich der Name, den ich mir auch aufgeschrieben hatte, bevor ich das Ergebnis der Umfrage überhaupt gesehen hatte.
Ja.
Das ist für mich einfach, einfach genau in der Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, und overall einfach jemand, der den Laden zusammenhält, der mit Leistung vorangeht mittlerweile, der auch Motivator ist und ernst genommen wird, auch in der Autorität mittlerweile von den Leuten auf dem Platz. Und da hat er genau diese krasse Entwicklung durchgemacht, die du gerade beschrieben hast, denn am Anfang der Saison war unsere Kritik berechtigt. Und wie er sich da rausgeschält hat, geil, echt geil.
Dasselbe gilt aber auch für meinen MVP und das ist Marvin Duxch.
Ja.
Das Forum explodiert in 3, 2, 1.
Ja, und ich ehrlicherweise auch.
Genau dasselbe gilt, auch genau das, was du gesagt hast. Ne?
Ja.
Auch durch diese Krise gegangen, auch jemand, der in der Mannschaft ein Standing hat, das auf ihn gehört wird. Auch jemand, der, sag ich mal, es endlich geschafft hat, Hashtag Marvin, leg mal Handy weg, ne? Diese Kopfkrise, sag ich mal, irgendwie zu überwinden. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, der war zwischendurch mal Nationalspieler geworden, ja auch in dieser Saison. Mhm. Und dann ging das hoch, Sky is the limit. Und dann ging es aber auch runter bis, die Fans wollen mich nicht und die Fans sind froh, dass ich weg bin. Am Ende wieder stabil geliefert, wieder dafür gesorgt, dass wir die Offensive neu aufgestellt haben und ein neues Spielsystem entdeckt haben, in dem er dann ja mit Woltemade so eine Art Doppelzehn, ja, ne, wie gesagt, Hashtag-System, 2 Zehner, Woltemade und Duxch und dahinter Linen und Leo so als Rechteck sozusagen. Ne? Alles das trifft auch zu und was dann bei mir den Ausschlag gegeben hat, war diese Scorer-Statistik, die ich einfach unfassbar finde. Unfassbar. Mehr Scorer als Florian Wirtz. Mehr Scorer als Musiala, ja. Bundesliga Platz 7, glaube ich, und mehr als Xavi Simons, mehr als Sesko, also mehr als Füllkrug, ja. Das ist wirklich beeindruckend, muss man sagen. Und wo wir uns gefragt haben vor der Saison, funktioniert der eine Vogel auch alleine, ja. Ja. Wahnsinn. Und dann ja auch noch sein Lieblingsspielpartner, wo es ja richtig gut lief, war ja Raphael Boré. Der dann ja auch noch wegging.
Ja.
So. Und insofern finde ich, unterschätzt man vielleicht, was er da getragen hat, auch wenn es immer Hashtag Körpersprache nicht so richtig, optisch nicht so richtig gut aussieht, wie er es trägt. Aber das ist unterm Strich für mich der MVP. Und ich hätte es auch nicht gedacht, aber es ist so. Und vielleicht 51, 49 vor Friedel, aber ich, ja, tut mir leid, ist so.
Ja, ist ja eine Meinung, die man haben darf, ne?
Ja, vielen Dank, ja.
Ja. Ich kann die Argumentation total nachvollziehen. Für mich war es lediglich, für die MVP-Rolle war er in der Tat in den Leistungen mir lediglich zu schwankend. Und das ist ausdrücklich überhaupt kein Widerspruch zu meiner Einschätzung in Sachen Most Underrated Player.
Nee, und das trifft ja nun auf Friedel auch zu, ne? Wenn man mal.
Das finde ich halt eben. Also, das mag auch an der Position liegen, Abwehrspieler, aber ich habe bei Friedel hinten raus einfach überhaupt nie mehr das Gefühl gehabt, oh, das war jetzt aber wirklich, also das war jetzt aber ein Rumgegurke. Marvin Duxch, und das sagt das ja auch über sich selbst. Ne? Marvin Duxch sagt ja auch, ey, es gibt Spiele, da sieht man mich 80 Minuten nicht.
Ja.
Und das ist dann vielleicht auch ein Teil des Ganzen, aber für MVP gehören halt eben auch diese demonstrativen Sachen und diese Mentalitätssachen dazu ausdrücklich. Und dann ist es für mich im Hauch dann mehr bei Friedel, weil der einfach noch demonstrativer ist und weil der Captain ist und so. Aber deswegen, also ich schlage nicht die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich dann Argumentation höre, sondern kann das gut nachvollziehen.
Ganz ernsthaft, könntest du das auch gar nicht, weil wenn jemand an 50% aller unserer Tore, glaube ich, beteiligt ist, dann kann man, glaube ich, nicht wegdiskutieren, dass er zumindest unter die ersten drei gehört oder unter die ersten zwei. Ja? So, dann, ja. Okay, aber ist doch gut. Also, das finde ich gut und ich kann das komplett nachvollziehen. Ich finde auch deine Entscheidung, ihn zum MUP zu machen, völlig sinnvoll. Könnte ich genauso unterschreiben, Friedel MVP, Dux MUP. Wie gesagt, diese Scorer-Statistik ist einfach, dass ich wirklich dachte so, okay.
Wir verstehen uns, nicht. Wir verstehen uns.
Ja, so, das fand ich schon krass. Aber ist doch gut. Also, es spricht ja auch für die Entwicklung der Mannschaft, dass für alle Kategorien mehrere Spieler zur Auswahl gestanden haben. Nicht nur von uns, sondern halt auch von der Realität, sag ich mal.
Ja, eben.
Und das spricht ja auch schon dafür, dass das eine richtig, richtig schöne Werder-Saison war.
Ja, bin ich komplett bei dir. Und zu einer richtig, richtig schönen Werder-Saison gehören die Fan-Momente der Saison. Ja, um mal zum nächsten Punkt auf unserer Liste zu kommen.
Ja, Johannes B. Kerner.
Ja. Ich bin nicht derjenige, der sich immer nach ganz vorne auf die Stuhlkante setzt, ja, und die Hand unterm Kinn faltet. Herr Lanz.
Stimmt, Markus Lanz hatten wir ja auch noch, die Figur Markus Lanz hier. Ja. Entwickelt. Wir hatten so viele schöne Figuren auch in diesem Jahr. Darf man ja nicht vergessen.
Ja, das stimmt.
Kannst du dich noch an Alpha Kuhlmann erinnern? Alpha Kuhlmann gab es mal.
Ja, allerdings, da läuft es mir immer noch kalt den Rücken runter, wenn ich an diese Dominanz in der Stimme denke.
Ja, Alpha Kuhlmann war ein reiner Gewinnertyp, der sich einfach genommen hat. Ja. Was er wollte.
Auch nicht auch
diese, ja, weil man sonst kommt man nicht nach oben. Allerdings gab es Alpha Kuhlmann nur zwei. Alpha Kuhlmann gab es auch nur zwei Wochen, habe ich nachgehört nochmal. Ja. Und dann wurde aus Alpha Kuhlmann Don Sensiblo. Ich weiß nicht mehr genau, warum, aber...
Ich wollte gerade sagen, woran lag das? Weißt du das noch? Nein, weißt du nicht mehr.
Nee, aber irgendwas muss mich gebrochen haben, Dr. Küchpsych.
Küchpsych. Ja, da brauche ich natürlich, ein bisschen mehr Kontext, ne? Um da wirklich in die Analyse gehen zu können.
Sehr schön. Die Analyse macht der Rant-Opa.
Ja, aber um mal beim Rant-Opa und den damit ja dann auch den Fan-Momenten zu bleiben.
Ich habe allerdings schon wieder ein kleines Problem. Ja, allerdings ganz kurz. Ne? Ich muss schon wieder eine Zeitwarnung rausgeben, weil ich hier gleich mit Lohnarbeit anfangen muss. Und vielleicht wir so in anderthalb Stunden vielleicht gleich nochmal weitermachen müssen. Geht das?
Ja, das werden bei mir dann eher 2 Stunden.
Okay, Alpha Kuhlmann sagt, dann machen wir 2 Stunden, aber dann machen wir das auch.
Ja, okay, dann schmeiße ich jetzt nochmal den Leierkasten an und wir hören die Jeopardy-Melodie und dann finishen wir strong in 2 Stunden.
Und Don Sensiblo weint vor Erleichterung, dass das jetzt klappt.
Ein Träumchen. Also,
bis später.
So, ja, Jeopardy, alles gut und schön, ja, aber weil der Siegert ja nun auch irgendwie schon mit anderthalb Füßen in Richtung Urlaub sich quasi aus der Tür gestohlen hat, mache ich so wie ab übermorgen auf der Autobahn schön das Gaspedal durchtreten. Herr Kuhlmann, die letzten 2 Stunden haben Sie mit Arbeit verbracht.
Ja, aber du doch auch, da kamen plötzlich ein paar Franzosen und haben einen großen Haufen auf unsere Tafelrunde. Auf eine
Tafelrunde. Ja, genau. So ist es. Das wird genau so, wobei, ich fahre ja nach Frankreich, dann müsste ich mir irgendwas mit dem, egal. Wir waren auf jeden Fall stehen geblieben vor der Jeopardy-Pause. Ich wollte quasi mit Anlauf und Werf in die Saisonmomente der Fans und dann final ja auch in unsere Saisonmomente hineinsliden. Ja? Mhm. Bist du denn bereit dafür jetzt? Bist du aufnahmefähig? Hast du dich mental vorbereitet auf Tränen, auf Emotionen, auf tiefgehende Werder-Erinnerungen aus den letzten 12 Monaten?
Ja, es können auch noch ein bisschen Schüttelfrost dabei gewesen sein von Anfang der Saison. Hohe Temperatur und sowas. cholerische Anfälle. Aber ja, ich bin bereit. Wir wollten ja eigentlich sogar schon zweimal fertig sein.
Aber ja, das stimmt. Aber die Zeit, die nehmen wir uns jetzt noch, denn, Spoiler, ziemlich geile Sachen dabei gewesen. Und du hattest ja dazu aufgerufen, zumindest bei Twitter haben wir das gemacht. Richtig. Und da haben sich auch wieder relativ viele dran beteiligt, was super cool ist. Unter anderem auch wirklich mit Fotostrecken und so. Ganz geil.
Mega geil, war total touchy. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch immer gut zu sehen, dass da noch andere Nerds und Nerdinnen irgendwo unterwegs sind, die da genauso gestört sind wie wir. Ne? Wir lieben euch dafür. Vielen, vielen
Hast
Dank.
Hast du dir denn mal Gedanken darüber gemacht, was so deine waren? Könntest du aus der Hüfte schießen? Machen wir dann aber nach der Auswertung,
oder? Oder wollen wir das jetzt erzählen? Ich kann jederzeit, aber ich möchte jetzt nicht. Nein, ich glaube.
Name meines Sex.
Nee, okay. Um mal ein bisschen Struktur. Name deines Sexvideos. Ja. Um mal kurz Struktur reinzubringen, ich glaube, man kann sagen, ne, wenn man das jetzt mal objektiv messen würde, wenn man das überhaupt kann bei Gefühlen und Körperflüssigkeiten, aber so der größte Moment roundabout war doch der Auswärtssieg in München. So gefühlt. Ja. Also ich rede jetzt nicht persönlich, aber das war das, was am häufigsten kam, was am blumigsten gefeiert wurde, sage ich mal, was die meisten kleinen Schockwellen durch unsere Körper geschickt hat, also nicht nur durch unsere, sondern durch unser aller, ja, und ja, glaube ich, was so ein fetter Moment war, der ungefähr zumindest, mindestens das Level hatte von dem Schotten mit dem Bart in Dortmund vor einem Jahr, oder? Was meinst du?
Der Schotte mit dem Bart. Der Schotte mit dem Bart. Ja, also ja, das war schon auf jeden Fall eines der Highlights, so.
Ich sag das auch, weil natürlich dazu auch so viele schöne Sachen kamen. Hast du es gerade vor dir?
Ich habe es aufgemacht, ja. Unter anderem den Tweet. Ich muss dazu allerdings sagen, das ist jetzt nur subjektiv, ne? Aber was so mein Maßstab auch für schönste Momente der Saison, das war auf jeden Fall so, was so Stolz angeht und was so eine Befriedigung, so Zufriedenheit angeht. Ja. Bayern Sieg ganz weit oben. Aber beim Bayern Sieg fehlte mir noch so der Hauch Tränendrüse. Der für mich auch wichtig ist.
Ja, okay, aber wir reden ja jetzt noch nicht über unsere eigenen Gefühle. Ja, genau. Ich wollte halt nur so mal sagen, was so am meisten zurückkam, ne? Die meistgenannte Antwort sozusagen, oder?
Ja, auf jeden Fall Shortlist, auf jeden Fall. Ja, klar.
Ja, guck mal, da war zum Beispiel, ich suche es jetzt auch mal eben raus.
Na, wenn man die Beiträge unter deinem Aufruf mal so durchscrollt, da sind einfach schon auch geile Fotos und so dabei. Das ist schon cool.
Mega geil. Und wie gesagt, weil es halt so eine Geschichte mit so vielen Geschichten drin war. Ja. Ne? So, und natürlich, jeder hatte noch, und wie gesagt, ich habe auch noch einen anderen, aber zum Beispiel Alex Bibelbrox schreibt, Mitchells Tor gegen die Bayern und der damit vollkommen unerwartete Sieg gegen die Bayern und seine Vertragsverlängerung war dann auch noch ein Träumchen. Gerner Beinhardt schreibt, der Sieg in München, weil man sich nicht mehr anhören muss, wie lang der letzte Sieg daher ist. Und
das ist auch wirklich nervig gewesen, ey.
So, und das 4:0 gegen Mainz, kommen wir gleich auch noch dazu. Das war für mich auch einfach ein Riesenmoment, hatte ich ja schon angeteased, letzte Folge. Ja. Holding Six, Joachim Stürken, lieben Gruß auch an den Sohnemann. Sieg in München nach Jahren der Demütigung und als Wahlhamburger immer wieder berührend, wie sehr der Verein in der Stadt überall gegenwärtig ist. Als zweiten Aspekt, da kriege ich schon wieder eine leichte Gänsehaut. Entschuldigung. Ja. Das wurde halt einfach oft genannt und mit diesen ganzen Stories drumherum, wie viele Jahre und dies und ne? So, dann kam ja auch noch dazu, dass da ja auch noch ersatzgeschwächt, das erste geile Spiel von Lienen, wie das Tor fällt von Vaisinho. Das war schon fett. Unsere
Wetten. Ja, und vor allem. Ja, und aber vor allem auch, also dass sie da ja den Nackenschlag mit dem aberkannten Tor von Jinma kriegen, dass sie es wirklich dann auch hinten raus mit noch irgendwie 25 Minuten zu gehen, wirklich mit Mann und Maus und einem überragenden Cetera verteidigen, festhalten.
Ja.
Ja, das war schon geil.
Thomas Knox 2002, der übrigens sich das Kreuzband gerissen hat, hat er mir geschrieben. Und deswegen umso mehr auf unsere Folge gewartet hat. Und,
gute Besserung.
Ja, gute Besserung, sagen wir. Und du merkst, Thomas, wir haben einen kleinen Krankenschwester-Häubchen aufgesetzt.
Ne? Oh Gott.
Und da kommen wir. Er schreibt, sein Moment.
Stichwort Ahlhorner Heide, ne?
Sein Moment. Hör mal auf jetzt mit Ahlhorner Heide. Das ist. Nein, mach ruhig weiter mit Ahlhorner Heide. Ja. Nein, er schreibt, das 3:0 im Auswärtsspiel in Augsburg am Ende der Saison, zu wissen, dass wir uns da auch spielerisch und sogar souverän nicht mehr gegen diese Tretertruppe auf ihr Niveau runterziehen lassen, das war pures Glück für mich. So.
Ja, das verstehe ich gut, ja. Auch wenn es nicht nach ganz oben von mich gehört, aber diesen Stolz, so den habe ich auch total gefühlt.
Und auch, das war auch eins meiner Spiele, muss ich sagen, in Augsburg, Burn, Motherfucker Burn, irgendwie, ne, wo wirklich alles so, wie man sich's erhofft hat und noch ein Tickchen drüber, wo es einfach auch schön war zu sehen, dass man nichts ergaunert hat, sondern einfach geiler war. Holger Bister schreibt, die Vertragsverlängerung Weiser und Ginmar für mich beweisen beide, dass das Team klar an eine Weiterentwicklung glaubt und der Vision des Vereins folgt, gibt mir auch als Fan das Gefühl, dass in Bremen nachhaltig wieder was aufgebaut wird. Danke dafür,
ist
Holger.
Ist ein Aspekt, den ich gar nicht so doll bedacht habe, wo aber mein erster Gedanke zu ist, ja klar. Ja, stimmt eigentlich.
Völlig richtig. Und so, du weißt auch, ich kann mich daran erinnern, dass ich vor ein paar Wochen, das hatte ich übrigens gecallt, weißt du das noch? Hab ich dir noch gesagt, vor dem letzten Spiel geben sie Weisers Vertragsverlängerung bekannt. Ja. Und ich habe es auch so gefeiert und meinte auch, es war fast noch geiler als der Sieg gegen Bochum, weil das eben genau, und Holger Bister, da fühle ich dich total, genau dieses Ding ist, dass man auch schon Bock auf die nächsten Monate hat. Ne? Wuppi, ja, und, treue Hörerin. Ganz kurz nur,
ja. nur ein Satz dazu. Für mich wird es dann halt eben mit dem Doppel, ne? Weiser und Ginmar, wird es aber für mich wirklich dann genau auch noch mal mit dem Gewicht, was er beschreibt, was Holger beschreibt, noch mal doppelt geiler, weil es halt eben zwei so Schlüsselspieler waren letztes Jahr.
Das ist sozusagen, wenn man mit Emotion nüchtern nach vorne blickt.
Ja.
So, und das war jetzt das letzte
Willkommen
Mal.
In meinem Leben.
Und das war das letzte Mal, dass du Wuppi unterbrochen hast, die nämlich auch wirklich, liebe Grüße, auch treue Hörerin, auch an einen fetten emotionalen Moment erinnert, der dann allerdings in der Tragödie geendet ist, aber für sie sagt die Kater-Verpflichtung. Das war so ein ungläubiger Moment und zugleich so ein Gefühl von Aufbruch, dass es diese Saison nach oben geht. An dem Tag hatte ich fast die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht. Und dann, zweiter Punkt, nehme ich jetzt auch gleich mit, die 125 Jahre Choreo. Da hatte ich Gänsehaut und Tränchen. Ich auch.
Ja, Wuppi hat ja in Sachen Cater auch gleichzeitig deine Gefühle beschrieben, als ich mir das Cater-Trikot geholt habe.
Ja, was war das?
Ja, du warst überwältigt, gerührt, endlich geht es bergauf. Jan hat sich ein Cater-Trikot gekauft.
Ja.
Das verstehe ich gut.
Sind wir schon beim Thema Cold Takes und Trikots kaufen, ohne dass man jemals ein Spiel gesehen hat?
Ach, die streuen wir ja in homöopathischen Dosen ein hier.
Ja.
Haben wir den schon mal abgegrast?
So ist es. Liebe Grüße, nur dass ich es erwähnt habe. Leander schickt einfach wortlos Bayern München. Logo, alle wissen, was gemeint ist, sehr schön. Luca SVW hat auch einen Punkt, der mich auch abholt, ne, hatte ich schon gesagt, das 4:0 gegen Mainz, nicht aufgrund der Höhe, sondern weil es einfach so befreiend war nach der Scheißserie 23-24 und den ersten beiden Nackenschlägen der neuen Saison. Dazu Justin Debüt mit Tor und Vorlage und das Zusammenspiel der Jungen vorne. Weiß ich noch, da hatte ich den Titelvorschlag irgendwas mit die wilden Werder-Welpen, was du mir dann unter Androhung von Prügel wieder...
Und unter dem Arsch weggezogen.
Ja, richtig. Genau, Doppelpack Woltemade gegen Gladbach.
Ja.
Finde ich auch. Aber lese ich hier Mikel Noisé. Aber sein Moment nach 12 Jahren zum ersten Mal wieder im Weserstadion gewesen. So, das kann man, glaube ich, auf jeden Fall wortlos so stehen lassen. Und auch da fühlen wir mit dir mit. Hast du noch mehr gefunden?
Ja, also was mir auf jeden Fall noch aufgefallen ist, ist unter anderem von Barco Mode.
Ja, richtig.
Das geile Foto vom 2:1-Sieg gegen Stuttgart, wo man Ole Werner wirklich also für seine Verhältnisse wirklich explodieren sieht nach dem Spiel. Und das war halt eben auch gerade gemessen an der Tatsache, dass wir vor dem Spiel eigentlich irgendwie dachten so, ey fuck, jetzt geht der Fahrstuhl runter Richtung Abstiegszone.
Ja.
Und dass wir durch diesen Sieg halt wirklich endgültig das Bleeding gestoppt haben, wie wir es beim Worum-Podcast immer so gerne sagen. Das war schon geil.
Und geil. Ich glaube, das war vor Augsburg, ne? Und dann sind wir nach Augsburg gefahren
genau.
und haben das da bestätigt. Ja. Ja.
Und es war halt nach der Klatsche in Leverkusen, schreibt er. Ne? Das stimmt, das ist halt wirklich umso bemerkenswerter, dann 2-1 gegen Stuttgart zu gewinnen.
Ja, Bakumode noch mit wirklich zwei guten Punkten. Ne? Die ganzen auswärts gefühlte Heimspiele am laufenden Band. Also das Werder mal wieder, ich glaube sogar das Top-Team, was Auswärtsfans oder Platz 2 oder so.
Nee, leider nicht. Nee, ich glaube Vierter sind sie dann am Ende geworden.
Ja.
Weil die Dortmunder und die Bayern irgendwie dann immer noch mit, keine Ahnung, mit ihren ganzen Fanclubs, die über die Welt verstreut sind, über Deutschland verstreut sind, dann auch irgendwie die Restkontingente aufkaufen.
Oh, das ist nur noch eine Frage der Zeit.
Ja, ja, Rainer.
Das geht also nicht weiter. Und Bakumode hatte scheinbar Gefühlsausbrüche, einen ganz emotionalen Tag. Die Grosso-Liebe beim Legendenabschied.
Ja.
Und da muss ich auch sagen, Grosso vielleicht zu kurz, kommt da vielleicht zu kurz in unserer zerstückelten Marathon-Ausgabe jetzt. Aber auch da waren wir ja zusammen im Stadion. Wie herrlich war das denn? Das haben wir ausgiebig gefeiert, auch wie Baumi
verabschiedet wurde. Und ja, wir haben geweint.
Ja, wir haben wirklich geweint. Und Grosso haben wir abgefeiert. Der Staff, das Team, Tränen von Mitch Weiser. Ja, dass Grosso geht. Großartig, großartiger Moment, absolut richtig. Und hier, was?
Stopp. Nein, stopp.
Ja.
Und hier machen wir jetzt Stopp und jetzt sagen wir unsere.
Nee, ich sag noch eins, sage ich noch ganz kurz, nämlich.
Nein, dann sagst du meinen wahrscheinlich.
Okay. Dann mach ich's nicht. Dann mach ich's nicht.
Dann sag ich's und du sagst, ob's der gewesen wäre.
Ja.
Also für mich war einfach aus der Summe an allem, also wo einfach alles so wie in einem perfekten, gezauberten Menü, ja, wo alles so ein bisschen mit reinspielte, Emotionen mitfühlen können, Stadionexplosion, Fans, die sich glücklich in den Armen lagen und einfach so die Vorstellung, wie dieser Mensch sich gerade fühlen muss, das war für mich das Tor von Malatini direkt nach Verpflichtung.
Ja. Ich hätte genau, das hätte ich jetzt vorgelesen, ja.
Ja, genau, das hab ich mir gedacht und deswegen wollte ich rein, weil das war für mich wirklich einfach in der Summe an allem, fand ich das geil, wie sie alle auf ihn drauf sind und er so als kleiner, schüchterner Argentinier, der irgendwie ein paar Tage erst in Deutschland war und der hat einfach 40.000 Leute, die ihn am liebsten knutschen wollen würden und das ganze neue Team springt auf ihn drauf und gratuliert ihm, wie geil muss das für ihn gewesen sein.
Ich kann mich so gut erinnern, Gruß an Roman R. Littmann, der das geschickt hat, Malatinis Tor und die ehrliche Freude des Teams für den Jungen. Da kriege ich eine Gänsehaut. Und zählt auch vielleicht so zu den Hidden Biggest Moments. Vielleicht sollten wir uns auch darauf fokussieren, wenn wir unsere nennen. Ne? Denn das war auch wirklich, und dazu kam dann noch, dass das dann, glaube ich, gegen Freiburg war. Das 3-1, sein erstes Spiel. Genau. Und was überhaupt für mich schon, das war nach dem Sieg in München. Und dann halt die große Frage war, ist das Eintagsfliege, ja oder nein? Und dann wir vielleicht mit das beste Saisonspiel abliefern. Freiburg 3-1 zu Hause schlagen. Und das dritte Tor ist dann eben von Malatini, weiß ich noch, wie er irgendwie vogelwild vorne rechts als einziger presst und den Ball kriegt und Atubolu dann noch so geil auswackelt.
Ja, genau.
Ey, wirklich wie Manny Burgsmüller mit 42. Ja. So einmal mit der Hüfte und dann selber, dann dreht er sich um und dieser Kamera zoomt ran und diese Augen.
Ja, wirklich, wie alles leuchtet. So,
Alter. Ja. Ja, wirklich, wie er nicht fassen kann, was ihm da gerade passiert, wirklich. Ja,
genau. Tränen. Ey, und wirklich 42.000 besoffene Bremer auf der Zinne.
Ja.
Ja,
und ich weiß noch, wie wir ihn auch vorher mit den als großen Malatini bezeichnet haben und abgefeiert haben und so. Und das war auch so ein Forum-Podcast-Party-Moment und auch so ein Moment auf X, ja, weil ich weiß doch, da ist mein Account explodiert, weil ich vorher immer Witze über den großen Malatini, ne, wie so ein Zirkusdirektor. Und dann kommt er und macht dieses Wackeltor, es war so schön.
Ey, und wie wir noch so geile Witze über ihn gemacht haben mit, oh, nächste Saison 5 rote Karten, kommt 2 Minuten zu spät und zieht trotzdem durch.
Ja, stimmt. Ja, und danach hat er dann ordentlich Lehrgeld bezahlt auch, ne?
Ja,
da gab es so ein paar Spiele, wo er dann ran musste, wo wir dann mit der Dreierkette, ich weiß gar nicht mehr, Jung, Groß und Malatini
gespielt haben.
Unter anderem gegen Dortmund, wo Sancho ihm wirklich die Hosen runterzieht. Das ist das Tor, was er dann Zetti noch in die kurze Ecke einschenkt, weißt du?
Ja, ja. So.
Und wo man ihn dann wirklich am liebsten in den Arm nehmen würde.
Genommen, ja.
Aber egal, also das wird er nie vergessen und das werde ich auch nicht vergessen. Ey. Das war wirklich wunderschön. Und
was war denn deiner?
Ja, der gehörte dazu und für mich war es wirklich auch meins. Da bin ich hier, ich glaube Luca war das, auch geschrieben hatte. Weil das wirklich zum ersten Mal, also erstmal, ich saß mit Nadine auf euren Plätzen. Es war großartig. Und dann 4-0 und wie hier auch geschrieben wurde, ne, es war halt zum ersten Mal, dass von Anfang an klar war, wir haben einen Plan und es geht auf und wir sind besser. Und man hatte zum ersten Mal eine Ahnung, wo die Reise hingehen soll in der Saison, auch spielerisch hingehen soll. Und damals waren wir noch mit Grosso auf der 6 und Anfang der Saison, darf man ja nicht vergessen, haben wir vorne mit Wolte Madekow-Natzki im Sturm gespielt und so. Ne? Und solche Experimente. Lienen war noch weit von dem Dings entfernt so. Und ein völlig unbekannter Justin Ginmar kam rein. Und du weißt ja, wo du sitzt. Ja. Und ja, er kam rein und wirklich diese beiden Aktionen innerhalb von 2 Minuten waren dann halt direkt vor unserer Nase.
Ja.
Ja. Und es war einfach, es war so eine Explosion, weil ja, das halt auch so ein bisschen dieser Holger Bister-Touch war. Ja. Also diese Freude über eine sachlich gute Sache, die in die Zukunft geht. Verstehst du? Das spielte da alles so mit rein.
Ja, ja, verstehe ich gut.
Gehörte auf jeden Fall noch dazu. Und ich bin auch ein bisschen bei Wuppi. Denn die Kälterverpflichtung, weiß ich noch, da haben wir Sondersendungen gemacht.
Ja, ja, das war auch.
Da sind wir ausgeflippt. Und wir wissen alle, wo es, ich glaube, er hat sich bis heute nicht entschuldigt dafür, dass er die Grünschnäbel, die Greise und die Kaputten alleine nach Leverkusen hat fahren lassen. So, also das Thema müssen wir jetzt nicht aufmachen. Egal, wie, wir wissen alle, wie das geendet ist, aber dieser Aufbruch war wirklich unfassbar. Da bin ich komplett bei ihr. Also,
ja, und das war ja auch wirklich bundesweit, ja, haben sich ja alle ungläubig die Augen gerieben.
Und es gab halt noch einige, und das machen wir aber dann gleich nochmal ganz kurz, mehrere Highlights off the pitch halt, ne? So, und dazu gehört natürlich Doppelpazzo, ne? Lieben Gruß an alle Jungs und Mädchen. Überhaupt werde Bianco Pazzo in meiner Werder-Welt oder in meiner Welt gar nicht mehr von Werder Bremen zu trennen, ja, sondern halt einfach ein Mosaiksteinchen, der das Ganze, der die Werder-Liebe noch größer gemacht hat, so, gehört auf jeden Fall auch mit dazu. Und das wollte ich noch erwähnen. Die Jungs waren ja auch auf dem Fanclub-Turnier in Hilter bei Osnabrück. Mhm. Ja, sind, glaube ich, im Viertelfinale ausgeschieden im Elfmeterschießen, haben aber einen Fairplay-Preis gewonnen und so, haben sich super verstanden und sind auch ab und zu mal angesprochen worden, warum ich mich denn drücken würde.
Ja, so. Ja, das frage
ich
mich auch.
Ich konnte wirklich aus Termingründen nicht, leider, weil die Jungs hatten ein fantastisches Wochenende, also wirklich Klassenreisen-Vibe. Ich wäre so gerne dabei gewesen und dann wären wir ja natürlich auch nicht im Viertelfinale ausgeschieden, sondern sag ich
mal. Aber war mal kurz, aber das war wahrscheinlich so ungefähr 2 Wochen nach deinem Fußballkäfig-Exkurs. Waren die Oberschenkel noch übersäuert,
ja,
oder?
Ja, das ist, aber ist, nein. Nein, ganz toll, liebe Grüße an alle und nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall dabei.
Ja. Ja, aber wenn wir jetzt schon
aber bei den Off-Pitch-Sachen sind. Ja, aber lasst mich nicht den Turnierbaum machen. Dann haben wir 10 Mannschaften
im Viertelfinale. Wobei, das im Achtelfinale, das ist nicht immer schlecht.
Ja,
aber wo wir gerade bei Momente der Saison sind, auch off the pitch, das muss für uns ja auch auf jeden Fall, du bist Wurm-Podcast
ja, gewesen sein. Ja, Scheichen und Schei, ja.
Ja. Das ist auch nochmal so im Nachgang. Ich habe jetzt irgendwie auch die letzten Tage auch in Vorbereitung für die Folge heute auch nochmal angeguckt. So, wir hatten ja gehofft, dass uns das ein bisschen was hilft. Aber wie das so oft halt eben bei den ganzen Aktionen ist, die wir dann auch bewusst zusammen mit der Bubble machen, ist es halt einfach dann im Endeffekt immer so überwältigend, wie krass dann der Support auch ist, ne? Und habe jetzt nochmal nachgeguckt. Wir haben mittlerweile wirklich also eine stolze 2-stellige Zahl an Leuten, die uns wirklich monatlich supporten. Geil. Und auch wirklich in einer Höhe, die einfach irgendeinem Computerprogramm Monatsabo entspricht oder so, ne? Also wir reden hier nicht von 1,50 € oder so, sondern wirklich Leute dabei, die dafür bereit sind, uns monatlich wirklich ein veritables Zeitungsabo zur Verfügung zu stellen finanziell, um uns unter die Arme zu greifen. Und das ist wirklich, ja, einmal mehr wieder irgendwie so ein Gänsehautding, wo ich sage, das kann man auch als Macher, des Podcasts irgendwie gar nicht genug wertschätzen und gibt einem immer wieder Goosebumps.
Ja, absolut. Und hat uns ja auch echt nochmal gepusht und wirklich das Herz erwärmt, muss man sagen. Und wir hatten ja bei Doppelpazzo da schon so ein bisschen geguckt, wie wir da auch mal da ein paar Goodies verteilen können. Da haben wir ja schon viele von euch kennengelernt. Ja. Einige kommen auch immer wieder mal ins Froggies und bringen sogar ihre Kinder mit. Verrückt! Nein, verrückt. Aber das ist wirklich ganz, ganz toll. Und und es ist halt auch, wir haben es ja jetzt auch gar nicht mehr groß betont und irgendwie Scheiche streicheln nennen wir das ja. Wir nehmen uns das ganz oft vor, aber ich glaube, ihr spürt die Liebe auch so. Und vielleicht mal als Beispiel, was hast du mir heute Morgen erzählt, wofür Kohle zum Beispiel drauf geht? Ne? Wir haben geiles Equipment gekauft, so. Dann natürlich die Nerze,
vor allem,
die
Nerze, wichtig.
Die Fahrer, Koks und Nutten ist klar. So, aber das ist nur ein kleiner Teil. Nein, aber
wir haben ja nicht einen überdachten Unterstand auf der Ahlhorner Heide.
So, endlich. Regenschirm,
den Wurm-Podcast
Regenschirm. Aber zum Beispiel, das sind halt so Kleinigkeiten, um die du dich Gott sei Dank kümmerst. GEMA ist zum Beispiel teurer geworden, weil wir können ja live nicht wie bei Doppelpazzo hier immer mit der Punkrock-Gitarre neben uns stellen. Ja. Auch dafür nochmal vielen Dank und liebe Grüße. Nee, sag mal kurz,
Ja, im Prinzip ist es eigentlich nur so, dass dann ja auch wieder was uns freuen kann. Also je mehr der Podcast gehört wird, desto teurer wird halt eben auch die GEMA. Und die GEMA hat jetzt dazu auch noch ihr Geschäftsmodell umgestellt. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das früher immer im Quartal bezahlt. Mittlerweile kostet das monatlich und ist mittlerweile sogar teurer als der Host, bei dem wir unseren Podcast rausbringen, der ja auch monatlich immer eine Gebühr kostet. Also lange Rede, das, was ihr da für uns tut, das hilft uns wirklich sehr, sehr, sehr. Denn ohne euren Support wären wir mittlerweile wirklich in einer Situation, wo wir über eine fast dreistellige Belastung pro Monat sprechen. Das ist dann halt eben auch aus dem Privaten nicht mehr so einfach mal ohne weiteres aus der Hüfte zu schießen. Und was Thomas gerade sagte, irgendwie auch Equipment besorgen können. Das Entscheidende für das Equipment ist ja nicht nur, oh ja, Thomas und Jan haben neues Spielzeug, sondern was ja noch viel wichtiger ist, das ist halt eben Equipment, was wir eben auch für diese Live-Auftritte bewusst benutzen können. Ne? Und das darauf ausgelegt ist, dass wir sowohl fürs Podcast produzieren als auch fürs Live-Spielen nutzen können. Und dass wir ehrlicherweise jetzt auch eine unserer Ideen gewesen, dass wir mit Blick auf die neue Saison mal wieder was live machen. Das fällt dann auch ausdrücklich wieder in die Richtung Scheiche streicheln, wie wir es immer so liebevoll nennen. Ja. Und im Zuge dessen werden wir sicherlich auch noch etwas mit einer Verlosung machen. Da habe ich Thomas noch gar nicht von erzählt. Ach. Aber das erzähle ich dir nochmal, Thomas. Das wird dann auch eine exklusive Geschichte werden für unsere lieben Scheichinnen und Scheiche.
Verlost du mich für ein Wochenende?
Da würde ich erstmal gucken wollen, wie so der Zuspruch aus der Bubble ist. Nee, wenn das gewünscht ist, genau, dann mache ich noch eine Umfrage zu.
Nein, aber
lange Rede. Also das hat uns dieses zweite halbe Jahr mit dem Worum-Podcast dieser Saison nochmal so krass gepusht. Und mittlerweile sind wir echt auch in der Lage, fast regelmäßig, wir versuchen es ja zumindest, wirklich 2 Folgen pro Woche zu machen. Und das ist alles einzig und allein auf eurem Support gewachsen.
Ja, genau. Also man kann.
Und alle Informationen, wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr auf unserer Worum-Podcast-Seite bei Podi. Nein.
Doch, also eigentlich müssten wir sowas machen. Wenn wir Geschäftsleute wären, müssten wir sowas machen. Aber, und das immer wieder droppen. Aber nee, es ist ja so. Also wir haben ja auch, ihr kennt ja, wir haben es ja ausgiebig erklärt, weil du bist Worum-Podcast, ne? Auch so ein bisschen die Hintergründe öffentlich-rechtlich, wir dürfen keine Werbung. Ne? So, ich meine, also. Ich bin ja durchaus korrupt, so ist es ja nicht, aber ich lasse mir auch nicht von jedem was sagen. Ne? So, und das sind natürlich schwierige Bedingungen. Und da ist halt so eine, wie dann so, also im Ministry of Titelfinding auch wird so aus dieser Kohlmann-Demokratie wird langsam so eine Scheichdemokratie. Von Scheindemokratie zu Scheichdemokratie.
Und, die Oligarchen.
Ja. Also vielen, vielen Dank dafür und macht so weiter.
There's more to come, auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Ja. So ist es. Und jetzt final, und das haben wir, weil wir ja heute den Teil heute ja quasi begonnen haben mit all den Punkten, über die wir dann nachher noch reden, dürfen wir auf jeden Fall Dirk Wintermanns Platz 2 nicht vergessen. Da wolltest du nochmal erzählen.
Ohne Witz, das habe ich mir ja auch gerade ins Handgelenk geritzt. Ja.
Aber gib nochmal Kontext, bitte.
Naja, der Kontext war ja auch Doppelpazzo. Ne? Ja, genau. Und was übrigens mein persönliches Lowlight war, als ich es dann gehört habe, weil das ist ja wirklich nicht gut, schon ab der ersten Minute leicht angetrunken zu sein. Und dann währenddessen noch Schnäpse und so zu trinken, ist Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich versucht, der Gwendermann aus in diesem Fritz-Prozess war damals großes Thema, ne? Wer wird der neue Baumi? Und ja. Ich glaube, dann war Fritz war irgendwie entschieden dann gerade irgendwie. Und wir wollten halt unbedingt, wie transparent sind die jetzt, ja? Wie offen ja. war das Rennen? Und wer war Nummer zwei? Und dann habe ich ja im ersten Teil gesagt, du kannst mir jederzeit schreiben. Und jetzt habe ich eine Antwort bekommen. Und der Kreis schließt sich und ich mache auf die Nachricht. Und da steht Nummer zwei Rainer Kallmund.
Ja.
Und da habe ich gesagt, weißt du was, Dirk? Also für mehr Insider-Informationen, hör den Wurm-Podcast. Aber ich schrieb ihm dann, sehr witzig, Dirk, ich wollte nur kontrollieren, ob du uns noch hörst. Und dann hat er geantwortet, ich hatte schon einen Zug.
Und da haben muss wir uns, er den ersten Teil gehört haben.
Da haben wir uns wieder vertragen. Ja, irgendwann kriege ich es noch raus. Irgendwann ja. kriege ich es noch raus.
Genau. Gut, wir haben jetzt Felix Magath, wir haben Rainer Kallmund. Die Schlinge zieht sich zu.
Ja, wir sind da etwas ganz Großem auf der Spur.
Worum Podcast investigativ?
Ja, so ist es. Was ist noch offen, mein Lieber?
Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Ein gemeinsamer Blick auf unsere Liste sagt... Wie sehr selbstreferenziell müssen wir noch werden, wenn wir auf unsere Hot Takes und Cold Takes gucken? Ich für meinen Teil hatte ausschließlich Cold Takes, ja. glaube ich. Deswegen, ich bin nicht so scharf drauf, von dir jetzt nochmal unter die Nase gerieben zu bekommen, wie wenig Ahnung ich habe.
Das stimmt doch, du hattest ja auch ein paar.
Wenn es um Küchenpsychologie und Torwart rauskommen geht, ja. dann kann ich einigermaßen
was. Jeder muss was können. Ich zum Beispiel kann Kaffee ganz gut kochen. Ne?
Christian so. Groß hat ihren Beitrag mit Gefällt mir mal gehört.
Aber ich muss sagen, einer meiner Hot Takes, auf den ich auch ein bisschen stolz bin, ist, dass ich vor der Saison ziemlich genau die Saisonentwicklung vorhergesagt habe.
Das ist allerdings wahr,
das stimmt. Ich gesagt habe, es wird rumpeln zu Anfang und es muss sich alles neu finden und neu sortieren und wir werden Hinrunde mit ungefähr Platz 14 abschließen. Habe ich gesagt. Ich glaube, das stimmte sogar. 13 oder 14
waren wir.
Und dann habe ich auch schon vor der Saison gecallt. Aber dann, wenn sich das gefunden hat, Klammer auf, und Naby Keita eingebaut ist, Klammer zu. Nein, aber in dem Fall dann
der Cold Take im Hot Take.
Ja, so, ja, sehr schön. Sobald sich das gefunden hat, wird das dann auch stabiler sein. Und ich habe auch vorhergesagt, Leute, Ole Werner hat einen Plan. Es ist Schwachsinn, seinen Kopf zu fordern. Ne, ja. Wenn er da mit 13 Leuten auf dem Trainingsplatz steht und vertraut ihm. Das waren auf jeden Fall Hot Takes, die sich bewahrheitet.
Vor allem der Rückrunden-Call, der war schon echt beeindruckend. Das war meist deutlich bessere Rückrunde, was halt komplett stimmt.
Ja.
Und die Rückrunde hat ja letzten Endes auch dafür gesorgt, dass wir wirklich dann noch im Europa mitgespielt haben. Und ich glaube, die Rückrunde, habe ich irgendwo gesehen, zumindest kurz vor Ende, waren wir Rückrunden-Sechster.
Ja, ich kann das dir sagen, habe ich eben nochmal geguckt. Ja. Rückrunden-Sechster mit 25 Punkten.
Ja.
Hinter uns Platz 7 Rückrunde Mainz mit 24. Vor uns Platz 5 Bayern mit 26.
Ja.
Beeindruckend.
Ja? Ja, auf jeden Fall.
Und das gepaart mit den Vertragsverlängerungen, mit den Transfers, mit der Geilheit auf die neue Saison, die ja alle schon Ende der letzten irgendwie verströmt haben, ist das wirklich wunderbar und können wir wirklich hochzufrieden sein, glaube ich, mit dieser Saison.
Und du hast ja auch Duk Schnatzio gecallt.
Ja.
Ne?
Gut, ich habe dann auch, als er dann berufen wurde, gesagt, Joshua Kimmich wird über Jahre keine Standards mehr schießen.
Ja. Ne?
Das ist dann, hat sich dann halb bewahrheitet. Liegt
macht
aber,
Toni Kroos.
Liegt aber eher an Toni Kroos.
Ja.
Nein, auch das,
Ja, ich für meinen Teil kann sagen, mein coldester aller Cold Takes war natürlich das Keita-Trikot.
Ja, aber das hat ja Tradition. Ja,
nach Berkey stimmt.
Ja.
Deswegen muss ich mir ganz genau, ich muss den Voodoo-Fluch mir fürs nächste Jahr überlegen. Ja, wir können mal ein bisschen drauf rumreiten, so wen wollen wir denn loswerden? Oder ich könnte mir auch ein Werder-Trikot machen lassen von einer potenziellen Neuverpflichtung, die wir nicht wollen. Also so jemanden wie Benesch oder so,
der
wechselt ja jetzt zur Union.
Habe ich eben auch gelesen, auch eben bei der Arbeit gelesen, die Deutsche Bahn hat tatsächlich Probleme im Fernverkehr bei der EM eingeräumt, weiß ich gar nicht, wie die darauf kommen.
Ja, und habe ich das richtig gelesen, dass Wissing als Konsequenz daraus jetzt 1 Milliarde aus der Schienensanierung rauszieht,
um
die Autobahn zu sanieren?
Ja, und ganz wichtig, und im Osten die Fernzüge stilllegt. Hervorragend.
Ne? Ja,
es läuft, also meinten wir ja schon letzte
Man Folge, muss Prioritäten setzen.
Nächstes großes Turnier in Deutschland kommt wieder mit dem Auto. Freunde, ne? Das kann noch ein paar Jahre dauern.
Wenn er so weitergeht, dann wird das Kutsche.
So, mein coldest Take war auch schon in der letzten Sommerpause. Da ging es darum, da war Transferfenster noch offen und alles verzögerte sich bei uns, ja, weil, wie wir jetzt ja oder später erst erfahren haben, wir ja erst das Duxch-Geld brauchten, um uns überhaupt, um nicht Pfandflaschen sammeln zu gehen als Werder Bremen. da ja die Verpflichtung des Linksverteidigers, des lange ersehnten Linksverteidigers, auch noch offen war und dranhing mit dem Mann, ja, so, und damals war mein Cold Take, besser warten und auf einen guten Belgier spekulieren, als sich irgendwie so ein Durchschnittsspielermaterial, sag ich mal in Anführungszeichen, als sich so einen unkreativen Transfer wie Mittelstädt oder so von Herder zu holen, ja, also da warte ich doch lieber und gamble ich doch lieber. Ja. Alter, ist der kalt.
Ja, mittlerweile so schlecht gealtert, der Take. Ja. Aber gut. Ja. Wer wäre ich, im Glashaus sitzend mit Steinen zu schmeißen?
Und insofern. Mein zweitkältester Take war in der Winterpause, ey, Boré geht niemals. Ihr könnt kübelweise Häme über mir ausschütten, wenn er doch geht. Werder Bremen wäre ja bescheuert, den abzugeben. Ja.
Und der super-duper Doppel-Cold-Take, den wir beide rauf und runter gebetet haben, war, Kater kommt noch.
Er kommt noch. Wir werden noch Kater so viel Spaß noch an ihm haben, habe ich mal gesagt.
Genau. Es braucht nur diesen einen durchschlagenden Knoten.
Ja.
Ja, schön. Ja.
Jetzt something's kommen wieder never die changed. Tränen hoch.
Ja, genau. Genau, nein, scheiße.
Okay, mein Freund, wir spielen das Halbfinale Titel bei die Fische.
Oh ja.
Um den Titel des Jahres noch rauszufinden.
Ja, okay. Aber dann spielen wir auch gleich das Finale hinterher, oder?
Ja, sind wir dann durch?
Ich gucke mal, aktuelle Neuverpflichtung habe ich mir hier noch hingeschrieben. Einfach nee, nur, das schaffen wir nicht. Einfach nur, okay.
Aber ich sage dir, zum ersten Mal, Berkey ungesehen das Trikot kaufen, war, weißt du selber, ne? Sich dann Cater ohne ein Spiel das Trikot zu kaufen, war dann die Steigerung. Aber ich sage dir, ich verspreche dir, kauf dir ungesehen Keke-Top-Trikot und alles wird anders. An den glaube ich.
Nee, ich kaufe mir dieses Jahr, glaube ich, wirklich und damit jinxe ich dann auch automatisch nichts. Ich kaufe mir dieses Jahr, glaube ich, wirklich, wenn das Trikot schön ist, die Elf mit dem Ginmar.
Ja, ich finde auch, die Elf macht es. Ich liebe
und den
Elf.
Und den habe ich ich habe ihn spielen sehen, das ist ein guter Junge. Und
Wir haben ihn ja kennengelernt.
Er hat dich gesehen, genau. Ja, genau.
Ja. Gehe ich vielleicht mit und dann soll noch mal einer sagen, wir wären Turk und JD oder
wahrscheinlich, wahrscheinlich reißt sich ein Ginmar dann in Spiel 2 das Kreuzband.
Nein, hör auf sowas.
Naja, ich höre auch auf. La, 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 la. So, jetzt komm. Halbfinale.
Give it up.
Ich weiß wer gewinnt.
Ja, okay, aber wir spielen es zu Ende, damit keiner sagt,
trotzdem natürlich.
Sei die Lügenpresse am Werk wieder.
Ja.
Das Breslau-Projekt oder Volta AD?
Das Breslau-Projekt.
The Butterfly Effect, The Ginmar Takes It All.
The Ginmar Takes It All, natürlich.
Den hattest du ja schon ins Finale. So, und wenn wir sonst nichts anderes mehr haben, kommt jetzt das große Finale. Das Breslau-Projekt, hätte ich nicht gedacht, dass du das... Aber Breslau-Projekt oder The Ginmar Takes It All. Was ist der Ministry of Title Finding, Wurum Podcast, Title of the Year? Sag ich mal.
Wenn du dich bei den beiden entscheiden müsstest, was wäre es an deiner Stelle?
The Ginmar Takes It All.
Ja, für mich ist es das in der Tat auch.
The Ginmar Takes It All.
Ja. Und auch wenn das der Titel eines eigentlich negativen Vorkommnisses war, stellt es auch gleichzeitig irgendwie den schillerndsten Spieler dieser Werder-Saison einmal aufs Podest. Und was wir gerade gesagt haben, auch der bezeichnend für die Entwicklung und stellvertretend für die Entwicklung von Werder in diesem Jahr, vom Saulus zum Paulus.
Und im Sinne von Beatrice Egli auch, finde ich das auch gut, dass so jeder Profi seine eigene Melodie kriegt bei uns. The Ginmar takes it all. Okay, Beatrice, wir hatten versprochen, dass wir das nicht mehr tun. Mein persönlicher Favorit war Burn Motherfucker Burn.
Ja, das ist mir einfach zu nah an der Bloodhound-Gang dran. Sorry, ich meine, das ist ja rein subjektiv, aber deswegen hatten die bei mir keine Chance.
Okay.
Ich bin nicht sauer, nur enttäuscht.
Du musst es nicht begründen. Jeder ist ein Freisland.
Ja, ist ein Freisland, genau.
Freisland.
Ihr Lieben, mit Tränen in den Augen bedanken wir uns auch hier jetzt nochmal offiziell und vollumfänglich für das gemeinsam, ich hätte jetzt fast gesagt durchgestandene, aber dann doch irgendwie gemeinsam erlebte die Saison 23/24. Das war irgendwie mega, dann doch noch mal geiler als letztes Jahr.
Ja.
Ja, ja, deswegen. Deswegen die Korrektur. Und auch dir ganz besonders, mein Liebsten. Das war ein weiteres wunderschönes Werderjahr mit dir in unserem kleinen Baby-Wurm-Podcast und selbstverständlich dieses Jahr auch noch häufiger als letztes Jahr im Stadion gemeinsam.
Ja.
Und das bleibt hoffentlich so.
Ja, die Entwicklung setzen wir fort. Mehr Wurm-Podcast, mehr Jan Siegert. Ja.
Weniger Arbeit.
So hatte ich mir das, ja, so hatte ich mir das auch aufgeschrieben.
Ja, das ist, wenn ich das richtig sehe, dann ist das ab jetzt.
Ja, gilt das ab jetzt und warte mal, 3, 2, 1, ich bin jetzt wieder in meiner Don Sensiblo-Phase.
Ja, also wisch sie weg.
Kommst jetzt nah dran an mein kleines Herz.
Ja.
Ihr Lieben, danke für alles. Ja, ob Scheichen, genau. Ob Scheich, ob nicht oder einfach nur so. Bleibt uns treu, hört uns weiter. Danke für die Treue. Danke, dass wir noch keinen richtigen Shitstorm bisher. Und wir machen es weiter mit ganzem Herzen und vollem Herzen. Und was uns alle verbindet, ist die Liebe zu Werder Bremen. Und da bin ich doch ziemlich sicher, an der wird sich nichts ändern.
An dem Tisch treffen wir uns alle wieder.
Ja.
Wenn alles so läuft wie geplant, dann hört ihr uns voraussichtlich Mitte Juli wieder, es sei denn Werder holt vorher Cristiano Ronaldo oder irgendeinen alternden Weltstar, aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Dir, meinen Süßen, einen schönen Sommer, euch da draußen einen schönen Sommer. Trainingsauftakt, wenn ich das richtig erinnere, mit Laktattest, ich glaube 8.7., dann werden wir auch irgendwas schon wieder von neuen Trikots sehen und möglicherweise auch von neuen Spielern. Das heißt, wenn wir wieder uns ins Mikro setzen, dann dürfte hoffentlich schon so viel passiert sein, dass wir wieder eine üppige Folge zusammengebastelt bekommen.
Laktattest, also mein Ziel ist, die komplette Vorbereitung mitzumachen und mich dem Trainer anzubieten.
Ja, bei mir ist halt erstmal die Frage, ob ich durch den Speckcheck komme.
Ja.
Aber ich arbeite dran.
Ihr könnt noch stundenlang weitermachen. Ihr Lieben, macht euch einen schönen Sommer, fahrt nicht zu viel Bahn, schont eure Nerven und dann kommt zurück an unser kleines Wurm-Podcast-Lagerfeuer.
Gezeigtes Herzchen von Thomas und mir. Kommt gut durch den Sommer und wir hören uns im Juli wieder.
Bis dann. Tschüss.